Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Podcast. Es ist wieder soweit. Monatsende oder Monatsanfang heißt, spätestens dann sollte irgendwann das Album des Monats besprochen worden sein. Album des Monats Mai haben wir noch gar nicht besprochen. Liegt nicht daran, weil wir keinen Bock hatten, sondern weil das Album, das wir besprechen wollten, Ende Mai rausgekommen ist. 29. Mai genau genommen. Deswegen fangen wir jetzt Anfang Juni erst an, das Album des Monats Mai zu besprechen, um gleich danach noch das Album des Monats Juni zu besprechen, was auch bald kommt. Das für die kurze Erklärung. Aber jetzt erstmal kurz Vorstellungsrunde. Ja, genau. Für die drei wunderbaren Menschen, die mit mir heute dabei sind. Mein Name ist Nico Backspin. Das erkennt ihr vielleicht an der Stimme und am grauen Bart. Und bei mir ist der oft kopierte, selten erreichte Kevin mit super Laune, denn technisch läuft es bisher hervorragend.
Es läuft 1A, Leute. Wir haben diese Begrüßung nicht schon einmal aufgenommen.
Nee, viermal jetzt, glaube ich, gefühlt. Also es ist der sechste Anlauf, dass wir versuchen, dieses Album des Monats aufzunehmen. Und das Schöne ist, trotzdem hat Falk Schacht, aka Falk Backspin, seine gute Laune nicht verloren, denn er bleibt einfach ein gut gelaunter Mensch.
Ein Clown.
Ja, genau. Deswegen haust du dir jetzt Tabasco rein oder was? Das sind auf jeden Fall die drei Gesichter, die dafür sorgen werden, dass wir hier diesen ganzen Podcast richtig so mit ganz viel Quatsch füllen können. Das Ganze braucht aber auch ein Fundament und dafür ist Simon mit in der Runde. Denn schön, dass du wieder dabei bist. Letztes Mal schon dabei gewesen, hervorragende Recherche zu dem Album des Monats gemacht und dementsprechend aufgrund der schönen Aussagen aus dem letzten Podcast natürlich auch dieses Mal wieder mit dabei. Freut mich, dass du hier bist.
Ja, cool. Ich muss aber auf jeden Fall nochmal einen Shoutout an Nuri geben, der hat auf jeden Fall die Grundlage für die Recherche dargelegt.
Und siehst du, das ist Hip-Hop, weißt du, nicht hier die eigenen Lorbeeren, sondern schön auch noch Bescheid sagen, Props.
Auf jeden Fall Shoutout nach Hannover.
Schulterschluss und sowas alles. Genki Dama von Farid Bang ist das Album, über das wir sprechen wollen. Machen wir es mal kurz. Kurzer Einstieg, habt ihr ein Gefühl dafür, was dieses Album euch bringen wird?
Ich glaube, weil so aktiv erinnere ich mich an die Single-Auskopplung mit Flair und Kollega. Deswegen würde ich sagen, es verspricht Action, Punchlines, klassischen Farid-Humor und viel mehr kann ich dir gar nicht sagen, weil ich nicht so viele Berührungspunkte habe mit Farid.
Ja, musikalisch ist es ja auch immer so ein interessantes Bild. Also bei mir war es auch immer so. Schon sagen muss, dass ich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis auch zu allen Machern bei Banger Musik schon immer gehabt habe. Die Musik aber gar nicht jetzt ganz platt gesagt nicht, also ich bin nicht die Zielgruppe für Musik aus dem Hause Banger Musik. Trotzdem gab es immer wieder Sachen, die ich spannend und lustig fand. Falk, du kommst ja bekanntlich mehr über die Texte.
Absolut. Ich bin ein sehr textverliebter Mensch.
Ja, näher.
Ja, für mich ist sehr wichtig, was der Producer so schraubt.
Ja.
Und das ist so für mich 50, wenn nicht sogar 60% der Miete von einem Track. Und der Text muss dann noch on top und es muss funktionieren und gut sein. Aber ich komme immer sehr stark von der Beat-Seite. Und da muss ich sagen, haben wir oft unterschiedliche Auffassungen, was ja aber total subjektiv und kann man sich ja auch nicht drüber streiten. Es gibt so ein paar Farid Bang-Songs, die ich geil finde, aber nicht so viele. Und das hat mit dem Beatgeschmack zu tun.
Simon, bist du Vorsitzender des Farid Bang Fanclubs oder gehst du kritisch in die Runde?
Safe nicht. Ich bin mehr auf der anderen Seite. Ich war nie der große Hörer von Farid, auch nicht von JBG und sonst was. Ich kenne ihn natürlich auf jeden Fall, aber eben genau wegen mancher Aussagen war das auf jeden Fall nie mein Ding und das ist auch, glaube ich, das, was ein bisschen schwierig wird bei mir heute. Aber ey, ich will einfach unterhalten werden so. Man kennt den Humor von Farid so und ich will einfach ich will witzige Sprüche, ich will geile Punchlines, ich will ein paar nice Referenzen, in die man sich irgendwie so ein bisschen reingraben kann. Genau, damit wird er mich auf jeden Fall sehr glücklich machen.
Wofür steht eigentlich Genki Dama?
Boah, wie gut kennt ihr euch mit Dragon Ball Z aus?
Ich habe es als Kind krank konsumiert und ich habe auch ausgiebig auf der PlayStation die dazugehörigen Spiele gespielt.
Okay, alles klar.
Wie ist es beim Rest?
Null. Und Falk hatte keine Ahnung von Konsolen, insofern.
Ja gut, also ja, dann, ich weiß nicht, ich denke mal, die meisten, also viele werden das können, Genki Dama ist so. Das ist quasi der mit stärkste Angriff, den es quasi im Dragon Ball-Universum gibt. So, ne? Comic-Serie kennt wahrscheinlich irgendwoher kennt es jeder. Und ich weiß nicht, ich fand das eigentlich ganz geil, als ich den Titel gehört habe. und dachte so, fand es irgendwie witzig und habe aber dann ein bisschen mehr drüber nachgedacht und dann gemerkt, ey, da gibt's ja eigentlich, da kann man schon ein bisschen tiefer diggen auf jeden Fall, weil die Genki Dama quasi in Dragon Ball Z ist, die erreicht quasi der Hauptcharakter dadurch, dass er stirbt und im Jenseits den schwersten Weg geht, den es überhaupt nur zu gehen gibt und dann auf einem Planeten irgendwie mit 10-facher Schwerkraft trainiert. So. Also das heißt, das ist irgendwie schon mal, er ist dafür gestorben, er musste krass was dafür machen. Das fand ich zum einen schon mal sehr witzig. Und dann geht es darum, dass sich dieser Angriff auflädt durch die Energie von anderen.
Eigentlich das ganze, also Planeten, nur, oder?
Eigentlich allem Leben, allem Toten. Das ist so ein Punkt. Ne? Also da fließt alles mit rein von jedem Gegner und von jedem Freund.
Von jedem Eichhörnchen. Man,
ja, auf jeden. Was auch super wichtig ist, ist, dass wenn man diesen Angriff ausführen möchte, ist man ungeschützt. Das heißt, man braucht, in der Serie wird dann der Hauptcharakter quasi von seinen Kollegen geschützt, während er 20 Folgen lang die Arme in die Luft streckt, was jeden Dragon Ball Fan einfach nur geistesaufgeregt hat, denke ich mal, oder Kevin?
Ja, ja. Meine Frage auch gleich an dich, Simon. Warst du als Kind auch vorm Fernseher und hast die beiden Arme in die Luft gereckt und hast du Goku auch Energie geschickt? War ich safe?
Digga, natürlich. Aber Alter, meine Arme waren halt nach einer Zeit einfach, weißt du, der macht das 20 Folgen lang so, ne? Und ich hatte irgendwie von meinem großen Bruder eine Festplatte mit allen Folgen drauf. Und dann, also du kannst die diese 300 Folgen auf 100 runterkürzen, wenn du nur das Windrauschen rausnimmst, so, weißt du?
Ja, ich habe damals auf RTL 2 geguckt.
Kurze Nachfrage für mich zum Verständnis. Mhm. Wie lang ist so eine Folge?
Oh, ich glaube, sie wurde im Fernsehen inklusive Werbung, also bei RTL 2 ging sie, glaube ich, so von 19.40 Uhr bis, bis 20.10 Uhr oder so, ich weiß es nicht mehr genau, oder von halb acht bis, also eine gute halbe Stunde, okay, kannst du rechnen. Stunde. Plus Werbung, zwei Werbeunterbrechungen.
6 Stunden sind 20 Folgen. Habt ihr wirklich 6 Stunden vorm Fernseher gesessen, um eure Energie zu schicken, so mit Arme hoch und so?
Naja, Falk, ich sag mal so, es ging um eine ziemlich ernste Angelegenheit.
Auf jeden Fall. Also das ist ja was, wo wir alle drauf drin involviert waren. Weißt du, das betrifft das ganze Universum.
Die eigentliche Frage ist, was hat Farid Bang danach gemacht und was habt ihr danach gemacht? Weil es ist ja ganz offensichtlich, dass es visuelle Unterschiede zwischen euch beiden und ihm gibt.
Aber darauf kommt es ja nicht an. Also es ist egal, wie stark du bist, Falk. Auch wie Simon gesagt hat, jedes Lebewesen, auch jeder Baum, jede Pflanze, jeder Fisch, jedes Eichhörnchen.
Ja, das habe ich schon verstanden. Mir geht es jetzt nur darum, er hat die...
Wir also haben das gegeben, was wir geben konnten.
Ah.
Unsere Energie für ihn.
Genau. Ach so, ja, stimmt. Ihr habt sie ja ihm geschickt.
Genau.
Ja. Er hat das quasi dann verspeist und hat diesen Angriff daraus
gebündelt. Ein riesiger Energieball.
Kurze Zwischenfrage von mir. Reden wir noch von Dragon Ball Z oder schon von Farid Bang gerade?
Ich fürchte, es verschwimmt.
Ja, auf jeden.
Ich denke gerade so an alle Banger-Fans, die Farid Energie schicken.
Das würde aber auch irgendwie bedeuten, dass insgesamt 19 Features, die das Album quasi hat, auch dazu geführt haben, dass die alle im Studio einmal so stehen mussten, um die Energie quasi mit ins Album reinzulegen.
Vielleicht ist das Konzept hinter all diesen Features. Vielleicht tragen sie allen ihren Teil dazu bei. Vielleicht auch Punchlines, die ihm über Twitter oder Instagram-DMs geschickt worden sind. Vielleicht ist das alles Teil der großen Genki Dama, die er nun in Form dieses Albums auf uns loslässt.
Ey, wir hören mal rein. Ich glaube, damit fangen wir mal an. Dann können wir mal gucken, was hier passiert, weil den ersten Song, den kennt man schon, aber Genki Dama hören wir jetzt als erstes und dann gehen wir mal weiter hier durch dieses Album und gucken mal nach, ob wir am Ende auch alle versuchen, Energie zu spenden oder versuchen, sie zu behalten. Also, los geht's. Gebt mir ein kleines Feedback. Was denkt ihr? Was war der erste Eindruck? Falk, sag mal. Ich will es hören.
Also, ich fand erstmal sehr spannend, dass es diese ganzen Beatwechsel gab.
Mhm.
Ich mag sowas eigentlich nicht, aber ich finde, dass das hier gut umgesetzt ist und dass es gut funktioniert. Es bietet ihm immer wieder neue Möglichkeiten, mit seinen Texten und Flows und so eine andere Spielfläche zu haben. Und was ich auch krass finde, ist, dass er wirkt hungrig. Also es ist nicht wie jemand, der, keine Ahnung, sein 8., 9., 10. Album rausballert, sondern da ist jemand hungrig. Und der macht nicht nur stumpfe Ansagen aus seinem Sessel heraus, auch wenn er sagt, er sitzt in seiner Villa und ist gelangweilt, deswegen macht er das. Aber der ist halt hungrig. Und ich finde sowas immer gut.
Die Beatwechsel haben ja sogar eine Systematik, ne?
Ja, die ist mir dann wohl entgangen gerade. Welche wäre das?
Das sind alles Melodien aus seinen Soloalben. Das heißt, alle knapp 30 Sekunden wechselt das zu einem Beat aus einem Soloalbum, aus Asphaltmassaker, Asphaltmassaker 2 und so. Und ich glaube, ich habe es nicht überall rausgehört, aber er erwähnt auch immer den Song quasi. Ah. Also Goodfellas erwähnt er und so Pusher erwähnt er und sowas. Das hat schon auf jeden Fall eine tiefere Ebene.
Und das wahrscheinlich sagt der Simon, der vorhin gesagt hat, er hat sich gar nicht so mit dem Werk auseinandergesetzt und weiß überhaupt nichts über Farid. Aber du hast die Recherche gemacht. Ich habe das erste Mal gehört.
Das ist aber selbst mir ein Ticken aufgefallen. Tut mir leid, Nico, dass ich dich unterbrochen habe.
Nee, gerne.
Mach du ruhig mal. Ja, mir ist das nicht bei Pusher auch aufgefallen, tatsächlich. Ne? Selbst auch mir, der jetzt nur oberflächlich vertraut ist mit Farids Werk, ist so bei Pusher, zufällig auch die Stelle, die Simon in der Recherche herausgeschrieben hat, ist es mir aufgefallen, dass ich den Beat schon kannte und ich wusste nicht, woher. Und also nicht kannte, aber dass er mich an etwas erinnert und auch Farid drauf, das klang sehr vertraut.
Ja, als erste Single, die damals rausgekommen ist, das ja dann auch ein ganz interessanter Einstieg von dem Typen, wie du schon gesagt hast, von dem man den Hunger hört und dann auch trotzdem in den Ansagen jetzt nicht per se einfach versucht, alles auf bei drei zu beleidigen, was nicht schnell genug auf dem Baum ist, sondern eher sich selber positioniert. Also ich selber habe über die Jahre ja auch viel mit den Jungs auch sprechen können und so, da bleiben mir so Zeilen hängen wie dieses mit, ich gehe mit Mo und Ralle, den beiden Partnern bei Banger Musik bis zum Ende, also quasi klar zu machen, dass man egal was passiert, immer gemeinsam macht, was auch, finde ich, die Loyalität und auch das die Gewissenhaftigkeit von Farid Bang bei all dem, was er vielleicht inhaltlich macht, aber auf jeden Fall klar deutlich macht. So, da sieht man ja auch, wie er sich heute immer noch zu Künstlern positioniert. Plus, und da habe ich aber ein bisschen geschmunzelt, als er sich zum Größten nach Kendrick Lamar gemacht hat. Ich glaube, das ist das Künstler-Ego, das es braucht, um sich mit Genki Dama zu vergleichen, ne? Oder was sagt ihr?
Also ist in dem Fall aber dann auch, also wenn du das wieder mit Dragon Ball Z in Bezug ziehst, eigentlich voll gut.
Ja.
Weil Dragon Ball Z, die Saiyajin, als die er sich bezeichnet, sind so die stärkste Rasse, die es halt gibt. Und wenn das die Genki Dama ist, hat er jetzt ja quasi den Weg von Son Goku, von dem Hauptdarsteller, beschrieben. Den schwersten Weg, hat seine 7 Alben quasi nacheinander durchgearbeitet. Hat jetzt trainiert, so, weißt du, und vielleicht schießt er dann halt los. Fehlen aber auch noch die Leute, die ihm unterstützen.
Dafür gibt es ja es gibt genau 19 Features. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein. Zweiter Song, auch eigentlich schon bekannt, zweite Single, Public Enemies. Da gibt es gleich mit Kollega und Flair zwei Features, die es in sich hatten. Reden wir jetzt drüber. Wir hören kurz rein. Die Hochzeit der drei war ja schon etwas aufsehenerregendes, vor allem wenn man in die Geschichte zurückblickt. Ich muss kurz noch anmerken, natürlich konnten wir nicht kurz reinhören. Ich war so ein bisschen im Radiomodus, gerade weil ich auch noch Radiosendung zeitlich aufgenommen habe. Die GEMA-Richtlinien verbieten uns Musik zu spielen, leider auf allen Plattformen, auf denen wir unterwegs sind. Aber ihr habt es hoffentlich gehört. Guck mal, Falk, du hast ziemlich schnell so quasi auch schon Abnicken gehabt, gedanklich. Beattechnisch, fangen wir mal da an. Wie hat dir das gefallen?
Ich glaube, wir müssen einmal kurz über erwähnen, dass wir über Public Enemies sprechen, so. Featuring Flair und Kollega.
Entschuldigung, habe ich das am Anfang nicht gemacht? Tut mir leid. Ja, danke schön. Kevin, sehr gut, bald übernimmst du hier.
Dafür bin ich da.
Machen wir nochmal neu oder lassen wir laufen?
Nö, wir lassen laufen.
Lassen wir mal laufen.
Sehr gut. Also beattechnisch war das jetzt nicht so meiner. Hm. Aber was ich interessant finde, ist das Event, also hier sind auf jeden Fall gewollte Anspielungen an klassische Hip-Hop-Namen und Elemente. Sowas haben wir ja auch schon mal bei Shindy gesehen, bei NWA. Jetzt ist es Public Enemies. Das war in den Grafiken eben schon ähnlich geschrieben, wie auch Public Enemy ihre Schrift hat. Es sind eben Anspielungen an diese klassischen Hip-Hop-Crews drin. Und bei dem ersten Song zum Beispiel, dass er Sachen nimmt, diverse Beats und darauf rappt, auch wenn die alle neu gemacht sind. Aber das ist im Grunde wie Jackin' for Beats von Ice Cube. Ob das jetzt absichtlich, er selber wird da keine Verbindung zu gesucht haben, aber es macht's halt bei mir. Und es zeigt mir, dass diese Ideen halt dann, das sind halt auch Hip-Hop-Ideen, meiner Meinung nach. Und sowas finde ich immer sympathisch. Ich mag solche Referenzen. Ich mag auch, wie selbstironisch sich die Jungs in dem Track und auch im Video gegenseitig verarschen, weil man ja immer den Eindruck hat, dass ganz viele Rapper zum Lachen in den Keller gehen. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Metapher von dem Rapper, der in der Villa sitzt und gelangweilt ist und Rap-Texte schreibt. Er ist halt aus dem Keller hochgekommen. Ich habe den Eindruck, dass sie die Selbstsicherheit haben, sich auch selber mal zu verarschen, und das finde ich immer gut.
Ja, ich glaube, dass sie eine gewisse Ironie und auch einen Witz in ihrer Arbeit haben, vor allem wenn Farid und Kolle und gemeinsam unterwegs sind, zeigt auch die Promophase aktuell, wo sie dann im letzten Video, ich glaube dem Unboxing-Video zu Genki Dama, ist wie eine schlecht gemachte Verkaufsshow, genau, darstellen. Die drei selber, das Ding ist ja im Februar rausgekommen, sind ja aber schon insofern auch ein sehr interessanter Mix aus, wie es selber sagen, glaube ich, aus Feinden wurden Brüder und so. Also das ist ein klassisches Bild davon, dass, wie Sido schon gesagt hat, Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich. Also dass man am Ende vielleicht logischerweise aus dem gleichen Holz geschnitzt ist und dann logisch auch zusammen Songs macht, oder?
Passt für mich auf jeden Fall sehr gut zueinander. Also auch die drei so als Typen, alle Teil einer Generation, einer Deutschrap-Generation, sind, glaube ich, auch immer wieder in ihrer Vita durch ähnlich gravierende Äußerungen, Fehltritte, Aktionen, Scherze, vielleicht auch mal schlechte Scherze aufgefallen. Ich habe auch zu Kollega gar kein gutes Verhältnis mehr, also kein persönliches, da gibt es keins, aber für mich als Konsument eigentlich non-existent derzeit. Flair auch schwierig in letzter Zeit, aber das Video hat mich schon überrascht und auch entertained, weil die sich halt selbst nicht so ernst genommen haben, wie Falk schon gesagt hat. Und das war etwas, wo ich dann doch auf jeden Fall hier und da schmunzeln musste, und das war sehr entertained. Und ich kann mir vorstellen, für aktuelle Fans, die da so wirklich richtig tief drin sind und denen das viel gibt, viel bedeutet, war das wirklich 5-6 Minuten lang kinoreif, was die da so abgeliefert haben.
Simon, hast du noch Fakten, die dir im Kopf geblieben sind dazu?
Gar nicht. Ich erinnere mich nur noch dran, dass ich den Song gehört habe, und der kam ja Anfang Februar schon raus. Mhm. Und ich fand es natürlich interessant, dass so, oh krass, die drei als Combo. Und dadurch, dass ich es aber auch gar nicht verfolgt habe, so die letzten Jahre war ich so, und ich darüber gelesen habe, war so, oh ja, ah, die hatten mal Streit. Interessant. da hat mir auf jeden Fall der aktuelle oder der Bezug einfach so gefehlt.
Ja, das ist total faszinierend zu sehen und zu hören, dass das so weit an dir vorbeigegangen ist, dass du dich da gar nicht mit beschäftigt hast, weil es dann ja schon für jeden, der im Straßenrap unterwegs war, das Thema war. Und insofern ist dieser Song dann auch die logische Hochzeit daraus. Ich finde auch, sowohl Beat als auch Stimmung passt genau zu dem, was die Jungs da verkörpern wollten. Jetzt bin ich gespannt, was die Stimmung angeht, wie es mit Haftbefehl weitergeht. Hadouken? Sag ich es richtig?
Hadouken.
Ja?
Ja, wer will's sagen?
Sag du.
Hadouken ist der Name auch eines Angriffs wieder. Allerdings, oh Gott, muss man nicht sechs Stunden vorm Fernseher so sitzen, sondern es ist eher dieses, du kennst es aus dem Street Fighter, dass man so die Energie sammelt und dann so wegstößt.
Das ist wie ein Kamehameha, wie bei Dragon Ball.
Oh je, nee. Da ist mir auf
Gibt's
jeden Fall.
Ist aber auch bei Dragon Ball.
Siehst du, ich komme jetzt langsam rein. Ich glaube, ich muss die Serie nochmal nachbingen.
Ja. Es sind nur 220 Folgen.
Ich glaube, okay, ein Kumpel von mir hat die komplette DVD-Sammlung, und ich glaube, wenn man, wir haben das mal ausgerechnet, wenn man alle Folgen am Stück gucken möchte, bist du so gut 70 bis 80 Stunden beschäftigt.
Ja, also 14 Tage, also wenn man schlafen will, wenn nicht, eine Woche, come on. Ich höre mir jetzt den Song mal an, ja?
Ja.
Wir alle hören jetzt diesen Song und dann geht's los. Sag mir was zu dem Song.
Stille. Ich kann mal einsteigen. Ich habe mich eigentlich sehr auf das Haftbefehl-Feature gefreut, aber ich finde den ganzen Song leider krank geschmacklos. Ich glaube, Farid geht direkt mit der, was war's, erste, zweite Zeile, direkt recht homophob rein, und das Niveau bleibt auf diesem niedrigen Level, textlich und inhaltlich. So, und da kann man dann ein noch so aggressiver, und wir alle sind gerade wahrscheinlich durstig nach Haftbefehl, und freuen uns auf das Album nächste Woche, aber der Part hat mir dann doch, ich hätte gedacht, der macht mir mehr Lust aufs Album. Hat er leider nicht geschafft.
Ja, die Line finde ich auch, finde ich, geht gar nicht so. Also er rappt, dein Idol ist zwar ein sehr guter Rapper, doch leider nicht hetero, no. Es geht halt gar nicht klar so. Denke ich mir, was ist das für eine Scheiße? Dachte im selben Zug aber auch, hier Kevin, wenn du Dragon Ball Games gezockt hast, gab's da, weil bei Dragon Ball Games gibt's auch das Hadouken und da ist immer so dieser Clinch von, wo kommt das jetzt, Street Fighter oder Dragon Ball, und das ist immer das eklige Button-Smashing von Noobs, das total unnötig ist, weißt du, wo Leute nur auf den Button hauen.
Ja, wenn man
keine
Ahnung, wie die Angriffe funktionieren, einfach draufhauen. Ich bin bei Super Smash Brothers.
Ja, ganz genau. Und so, das fand ich bei dieser Line. Da dachte ich mir so, ja, Mann, das ist einfach nur unnötiges Rumgebäsche. So. Ja. Das braucht kein Mensch und das.
Witzige Randnotiz ist ja noch, dass die beiden sich auf dem Song mit Drake und Travis Scott vergleichen, wegen dem Sicko-Mode-Vergleich. Allerdings würden Drake und Travis Scott sowas niemals rappen, weil es in die USA sind, ist da ein paar Schritte voraus. Gibt ja da solche so Fälle, wie dass sich Quavo dafür entschuldigt, Faggot gerappt zu haben und solche Sachen. Da wird man dann direkt geclaimed dafür. Auch außer, also innerhalb der Szene, so zumindest meine Beobachtung in den letzten Monaten und Jahren, hier passiert das noch nicht. Hat jetzt bei Bones letztens schon ein bisschen angefangen, aber ja, ich kann da nicht so viel zu sagen, aber vielleicht haben Falk und Nico ja noch ein paar Gedanken dazu.
Ich habe letztens einen Artikel gelesen, in dem ein Forscher zitiert wurde, der genau zu dieser Thematik eben forscht. Warte mal. So, und da ging es auch darum, dass die Kritik, die geäußert wird, dass die gefühlt nicht verfängt und woran das liegen könnte. Und da wird der Punkt aufgeworfen, dass wenn man Umfragen macht unter jungen Menschen, die das ja wahrscheinlich am ehesten noch mitbekommen würden und dementsprechend auch die Kritik mitbekommen würden, dass die sich nicht dafür so sehr interessieren. Sprich, dieser Forscher hat das so dargestellt, als wäre das ein etwas elitäres Ding einer Schicht, die, genau wie Fridays for Future, das wird da auch genannt, dass das halt nicht verfängt bei der Mehrheit der Leute, die sozusagen zugucken und daneben stehen. Ich wollte mit dem Typen nochmal ein Interview machen, weil mich das tatsächlich persönlich sehr stark interessiert, weil ich das ja auch immer wieder beobachte, dass wenn Kritik geübt wird, ist es okay, aber dann gehe ich auf ein Konzert und dann singen einfach 10.000 Leute, die alle Zeilen mit so. Und dann das ist immer so, bla, schwierig. Ich habe da auch so einen Begriff kennengelernt, Reaktanz heißt der. Da geht es halt darum, dass wenn Leute, wenn man sie kritisiert, dass sie einfach komplett zumachen und nicht zuhören. Also das ist auf jeden Fall ein Gebiet, mit dem ich mich nochmal näher auseinandersetzen muss, weil mich genau das interessiert, was du gerade gesagt hast, dass in den USA gibt es schon so etwas, dass sich das selbst reguliert, hier funktioniert es irgendwie nicht.
Ich meine, wir kennen ja alle zum Beispiel die Szene aus 8 Mile, wo Eminem in der Mittagspause aus dieser Fabrik rauskommt und battelt, wo auch Exhibit mit battelt.
Und ich glaube, Essenswagen.
Genau, an diesem Essenswagen. Und da wird auch dann, ich glaube sogar Exhibit ist es sogar, der da in der Mittagspause einen homosexuellen Mitarbeiter nicht battelt, sondern einfach random Frau, beleidigt. Ne? Genau, nee, die kam dann danach und hat ihn so gefinished quasi. Eminem hat kurz mal in die Cypher gesteppt und hat ihn dafür fertig gemacht, dass er das Wort Faggot gerappt hat. Also das ist Ewigkeiten her. Jeder Rap-Fan, auch aus Deutschland, kennt diese Szene, diesen Film. So, und selbst da wird es einem schon mit auf den Weg gegeben. Warum kommt das einfach nicht bei deutschen Rappern an? Ich verstehe es nicht.
Ich glaube, ich habe eine Theorie dazu. Wenn ihr den Song als quasi Neuauflage von dem versteht, was mit Shabazz wie der Babo ist, irgendwann stattgefunden hat, dann ist es wieder, da treffen sich zwei Typen, die damals eine harte Hymne gemacht haben, die zu den härtesten Rappern gehören, die dieses Land hervorgebracht hat in den letzten 10 Jahren, die dann entsprechend ihrem Status, den sie heute haben, aber auch der Legacy, wofür sie die Fans früher verehrt haben, quasi ein Statement setzen wollen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie, weil das an irgendeiner Stelle sagt auch, ich glaube, Farid oder die Haft sagt das, glaube ich, irgendwie so, das ist für die Straße, die Hood. So, und damit ist es im Prinzip sinnbildlich für das, was jahrelang auch beide Künstler, immer mal wieder mehr, mal weniger, inhaltlich für die Straße, für die Hood gemacht haben, weit über die Grenzen des gesellschaftlich guten Geschmacks. Ist es eine Projektion aus dem Viertel heraus oder ist es einfach nur geschmacklos, ist es einfach nur herabwürdigend oder ist es eine Geschichte aus ihrem Umfeld, was auch immer. Nur diese Mechanismen greifen in meinen Augen dabei und sorgen dafür, dass 2020 so ein Song zwischen diesen beiden entsteht, der aber so nicht mehr von den Mechanismen her funktionieren kann und einschlagen kann, wie er das vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren gemacht hat, weil da auch das Verhältnis zu den Inhalten, die Rapper nun mal rappen, ein anderes war, als es heute ist. Und da bin ich bei dem, was du gesagt hast, dass einfach, dass sich über die Jahre ein bisschen den USA noch hinterherhängt. Weil ich kann mir vorstellen, die könnten genauso hart beide sein auf dem Song, ohne dass dass der eine Schwule deformiert oder der andere aufs Mädchenklo gehen muss. Also es braucht bestimmte Elemente, ja, Versatzstücke braucht es dann nicht.
Ja. Sie zeigen es ja regelmäßig, dass sie es können.
Ja, genau. Das ist ganz interessant. Und das macht es fast schon schade.
Also, das Ding ist ja auch, dass eventuell besteht ja der äußere Reiz genau darin. Also, dass man sozusagen, weil das Ding ist so, wenn du früher Musik gemacht hast, dann hattest du natürlich ein öffentliches Image und du hast natürlich versucht, das zu steuern. Du hattest aber immer ein Problem, nämlich die Redakteure in den Sendern, die deine Musik verbreiten sollten. Das heißt, du konntest nicht heute einen Assi-Track machen und morgen irgendwie einen sozialen Track, weil du nicht wusstest, welcher von beiden am Ende im Radio läuft. Und weil das ist ja das, was dann außen geprägt wird. Und weil ich beobachte das bei Capital Bra, er hat ja jetzt letztens wieder einen Track gemacht, der sehr rough wieder auf dieses Ursprungsnarrativ geht. Und habe mir halt gedacht, ja gut, guck mal, der kann das auch einfach machen, der hat ja gar kein Problem. Das Ding steht auf YouTube, alle seine Hardcore-Fans gucken das, fühlen sich abgeholt und 3 Tage später kommt schon der nächste Track, der wieder die anderen Fanblasen abholt. Und ich glaube, dass das ist heute eine andere Image-Steuerung und du bedienst sozusagen diverse Blasen, ohne Risiko zu haben, dass du ein dauerhaftes Image hast, sondern du hast jetzt diverse Images. Also bei euch beiden höre ich ja heraus, oder anders bei Kevin, bei dir höre ich ja heraus, dass du weißt, dass er anders kann. Du kennst diese anderen Zeilen und da gibt es eine andere Fallhöhe. Und dann gibt es aber 100 pro alte Hardcore-Fans, die mit all diesem Soften und da nichts anfangen können und eben genau nur diesen Scheiß wollen. Und theoretisch, was man hinkriegt heutzutage als Künstler, ist, dass beide zuhören und beide dabei bleiben. Und das war früher nochmal anders. Da hattest du sozusagen nur ein Image, weil du immer nur einen Schuss hattest, einen Schiss hattest, dass ich komme mit meinem zweiten Schuss nicht so durch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auf der Ebene auch funktioniert. Weil es ist für ihn kein Risiko, einen Assi-Track zu machen. Unten hat Farid Bang jemals einen soften Track gemacht?
Ja, es gab ein ganzes Album, das ein bisschen, also nicht wirklich soft, aber das ein bisschen nachdenklicher und ein bisschen persönlicher geworden bin, wo die Fans ihn sofort wieder angezählt haben. Wie er dann ja auch hier irgendwo selber schon rappt, so ist das, was ihr, das war auf dem Public Enemy, so er meinte, von wegen, ist das, was ihr meint, wenn ihr den alten Farid wieder haben wollt.
Aber das ist auch so ein Ding, du hast natürlich eine Kundschaft und ein Rapper muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie bediene ich diese Kundschaft, und das ist halt, da kommt wieder der Forscher ein bisschen zum Tragen, der ja sagt, dass ein gewisser Teil einfach gar keine Lust auf woke Inhalte hat, sondern die sind genau dagegen. Und
aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, woke Inhalte zu haben, ne? Sondern einfach nur die grenzüberschreitenden Inhalte zu vermeiden und wegzulassen. Und wenn man sagt so, ihr wollt den alten Farid, man kennt ja diese Forderung aus so, so macht, ey, ihr wollt den alten XY so, dann hört seine alten Platten. Man kann ja auch, es gibt ja genug Beispiele dafür, wie man so zurück zu seinem alten Sound gegangen ist, wie Rapper wieder auf Nostalgie machen etc. Aber das heißt ja nicht, dass man sich in das Mindstate zurückversetzen muss, das man vor 10, 15 Jahren hatte, weil das wäre ja ein ganz schön kranker geistiger Rückschritt.
Das weißt du, was interessant wäre? Es wäre mal interessant herauszufinden, wie die Differenz zwischen der Gedankenwelt und dem Mindset der Rapper und ihrer Fans ist.
Das ist, ja, das stimmt. Das ist wirklich spannend. Wie oft hört man den Satz, mach mal wieder wie früher.
Ja.
Also ich möchte auch nicht Künstler sein, was das Ganze angeht. Übrigens ganz interessant, es gibt noch ein kleines Easter Egg, finde ich, in den Text, also in diesem Song. Wenn nämlich Farid ganz am Anfang rappt, ich mache nur Money Moves. Weil damit zitiert er die eine der stärksten emanzipierten Künstlerinnen der USA. Was in den Kontext gar nicht passt. Oder
aber vielleicht will er auch Shireen David zitieren.
Ja, aber dann ist ja das gleiche in grün. Entweder die deutsche Kopie oder das amerikanische Original. Aber eine sehr starke, emanzipierte Frau, die sehr selbstbewusst für das steht, was sie in der Öffentlichkeit darstellt. Ich glaube, hier es ist ein Song, der eher alten Mythen gerecht werden möchte. Und deshalb wahrscheinlich auch so klingt, wie er klingt. Und im Zweifel auch ein bisschen schade. Es ist ganz interessant, wenn ich mal weitergehe, weil wir sind sehr lang schon und bei erst drei Songs. Der nächste ist Guerilla. Und hier sind die nächsten Superlative mit Samra und Capital Bra mit dabei. Und da hören wir jetzt rein. Auch schon wieder. Wir hören nicht rein. Ihr hört ihn euch jetzt an. Wir hören noch an und dann reden wir drüber. Meine Güte, Nico.
Jetzt sei doch nicht so genervt von dir selber.
Ja, weil ich jedes Mal hier meine Radiomoderation mache und wir ja in diesem Format bekanntlich nicht schneiden. Deswegen seid ihr live dabei. Also hört jetzt den Song. Wir sprechen gleich drüber. Es gibt eine Zeile, die ich ganz lustig finde, ehrlich gesagt. Sie erklärt, warum oder wann dieser Song entstanden ist. Das können wir kurz rekapitulieren lassen, vielleicht auch die Hörer. Capital Bra rappt davon, dass er 6 Alben und 19 Einsen hat. Mittlerweile sind sie ja, glaube ich, 23 oder so. Also können wir ungefähr nachvollziehen, wann der Part eingerappt wurde. Aber sagt mir mal, was ihr davon haltet, von der Nummer.
Also für mich der bisher geilste Song.
Ja.
Ja, mir ging es ja darum, dass ich unterhalten werden wollte, dass ich Spaß dran haben wollte und so. Und das war schon immer wieder, aber für mich sind bis jetzt die geilsten Lines, die es gibt, sind bis jetzt für mich auf dem Song. Und zwar nicht nur von Farid, sondern auch vom Rest. Also ich finde Capi richtig geil abgeliefert, dieses, was sagt er? Ich bin Capital Bra, fick mal Tiger. Oder ich bin wie Finanzamt, ich fick alle, mich fick keiner.
Den fand ich auch sehr lustig.
Das finde ich übrigens die stärkste Line.
Auf jeden Fall noch die Inflations-Adlib von Farid lustig.
Ja, Mann, ey, ich kaufe eine Kette und der Goldpreis sinkt und Inflation als Adlib. Das ist einfach geil. Weißt du, da sitze ich in der Bahn und fange an zu lachen so. Und das Ding mit Samra, der hat gerappt, Instagram off, Samra hat kein WLAN. Da gab es ja dieses Ding, wo er mal drei Monate sein Instagram nicht benutzt hat.
Wenn es nur drei Monate gewesen wären, er hatte 8 Wochen hat er nichts gemacht und dann kam das große Comeback. Nee, 8 Wochen nach seiner letzten Nummer 1. Ich weiß gar nicht, wie lange er offline war, aber 8 Wochen nach seinem letzten Nummer 1 Album.
Ja, da dachte ich mir aber, Effekt, also läuft auf jeden Fall.
Ganz interessante Königshochzeit, die in Mayen auch ganz gut funktioniert hat. Und wenn man sich dann mal die Theorie vorstellen hätte können, dass die alle auch noch auf einem Label gewesen wären, schon ein bisschen vorher, dann wäre das alles ganz interessant geworden. So sind sie auf unterschiedlichen Labels, aber trotzdem, und das zieht sich ein bisschen durchs Album durch, finde ich jetzt, die nächsten Superstars, die hier auch dem Ruf von Farid folgen. Was ja auch ein Statement ist, finde ich. Oder?
Das hat ja Samra auch gesagt mit, heute weiß ich, hätte ich bloß bei Banger gesigned. So. Ja.
Warum eigentlich?
Weil Farid ihn haben, also Farid ihn sein wollte damals, glaube ich.
Das weiß ich schon, aber warum? Also wenn er sagt, hätte ich mal bloß, dann heißt das ja, es geht mir jetzt schlechter als das, was ich denke, was es geworden wäre, wenn ich unterschrieben hätte. Geht es ihm schlecht? Heißt das das?
Ich glaube, das ist eine kleine Respektbekundung an Farid.
Ich glaube das. Und er kann ja höchstens es so meinen, dass er halt Zeit verloren hat.
Er hat auch eine zweite Respektsbekundung da drin, ne? Er ordnet sich Capi nochmal unter und sagt halt, er ist die Eins nach Capi. Das war so eine Zeile, die mir aufgefallen ist. Und generell finde ich interessant, also ich habe vor 10 oder 12 Jahren mal eine Kolumne geschrieben, dass man mit Deutschrap kein Millionär werden kann. Und dass das nicht die Motivation sein sollte, wenn man anfängt zu rappen, sondern du sollst rappen und Musik machen, weil du Spaß daran hast und weil es einen tieferen Sinn in deinem Leben ergibt. Und hier kommt auf gewisse Art und Weise alles zusammen. Also erstens, man kann doch mit Rap inzwischen Millionär werden. Das kriegen wir inzwischen oft genug erzählt. Und was ich aber wichtig finde, ist, weil ich ganz oft merke, dass von außen Leute das nicht verstehen, niemals verstehen und das als Protzen und Angeber und all sowas bezeichnen, dass hier einfach nochmal erzählt wird, ey, ich komme von ganz unten so, ich hatte nichts und jetzt kann ich machen, was ich will. Und das, deswegen finde ich diesen Song wichtig, weil der besser erklärt, als wenn jemand nur sagt, was er für Markenprodukte hat, sondern du hast halt auch immer noch dieses Reflektive, wo jemand sagt, ey, ich kam halt aus dem Nichts und jetzt bin ich für euch wer so. Deswegen finde ich gut an dem Song.
Und das ist ja die Schnittstelle bei allen drei.
Genau.
Ja.
Mochte den auch im Durchlauf, weil er auch so ein bisschen die Generationen miteinander verbindet. Denn im Prinzip sind gewisse Ideale und gewisse Standhaftigkeiten auch in der Person und heute auch in dem medialen Dschungel, in dem sie unterwegs sind, sind relativ ähnlich. Sie kommen aber aus verschiedensten Zeiten. So, und im Zweifel hat Farid vielleicht auch ein bisschen von dem vorbereitet, woran Capital Bra und Samra sich jetzt nicht mehr abarbeiten müssen, weil Farid schon die komplette Breitseite abgekriegt hat. Das muss man auch sich immer vor Augen führen.
Also ich, weißt du, was das Schlimme ist? Ja, die Zeiten ändern sich, ja, Dinge verändern sich, aber manche Dinge bleiben leider genau gleich scheiße. Und das sehen wir ja nun gerade auch in den letzten Tagen und Wochen. Also die Thematiken Rassismus, gesellschaftliche Diskriminierung, Klassismus und so, das ist ja, ich glaube, das ist das große Thema unserer Zeit, nachdem man 20, 25 Jahre gesagt hat, die Jugend ist nicht politisch und so. Doch ist sie, spätestens jetzt. Und das sind so Sachen, die sich leider nie geändert haben und deswegen finde ich so einen Song wichtig. Es hat sich für sie was geändert, aber weißt du, was mich ein bisschen nervt, wenn ich diese Munich Wristbuster-Scheiße und auch das, wie viel ist dein Outfit wert und so, da Farid war ja auch da und hat so ein bisschen Hops genommen. Das sind so die Momente, wo ich denke, okay, hier könnt es kippen, weil ihr verarscht euch ja am Ende eigentlich selber, wenn ihr zu den Arschlöchern werdet, gegen die ihr früher eigentlich mal angetreten seid, für mich. Aber eigentlich seid ihr eventuell nicht gegen die angetreten, sondern ihr wolltet nur zu den Arschlöchern gehören. Und der Ausweis ist halt eben die Echtheit dieser verkackten Uhr. Was ist mit Fake it till you make it? Und früher habt ihr doch auch Fakes getragen. Oder man hat Sachen getragen, die uncool waren und man hat sie zum coolsten gemacht, was es gibt. Das ist etwas, was sich vielleicht gerade verändert, was ich sehr schade finde. Das würde ich ungern sehen. So, Moralsermon beendet.
Ja, genau. Ich befürchte, wir bekommen mit Ching 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 jetzt den passenden Soundtrack dazu. Nächster Song. Fangen wir mal andersrum an. Sagt mir mal, gibt es irgendjemanden, dem der Song gefallen hat? Das möchte ich mal wissen. Ja, weil mir hat er nicht gefallen und ich erkläre euch gleich, warum.
So. Ich fand ihn ein bisschen belanglos.
Das ist nämlich mein Thema. Also ich sehe hier nämlich auch nicht wirklich Begeisterung. Und ich glaube, das Problem daran ist, vielleicht liegt es auch daran, dass man, so ehrlich müssen wir sein, wir wahrscheinlich nicht zu viert gemeinsam nach Mailand zum Shoppen fahren und 100.000 Euro ausgeben für einen kleinen Shoppen. Ja, Falk, komm, lass gut sein. Ich weiß, das möchtest du immer, aber du trägst Starter-Caps und nicht Gucci-Caps. Genau das. Aber was ich, da ist so ein Mix, den ich vielleicht könnt ihr mir helfen, den ein bisschen auseinanderzubrechen, den ich hier nämlich was spannender finde. Abgesehen von davon, dass er hier von Mode und von Geld raushauen und so rappt, fällt mir sofort sein Auftritt bei Wie viel ist dein Outfit wert ein? Und könnt ihr mir helfen, das einzuordnen? Findet er das jetzt cool? Findet er das kacke? Macht er das, weil er es kann? Macht er das, weil er mit seinen Klamotten gefallen will? Versteht ihr, was ich meine?
Weil man es muss, weil es vielleicht auch einfach leicht runterzuschreiben ist. Ich habe keine Ahnung.
Ja, zeitgleich, glaube ich, macht er sich aber auch einfach einen Spaß draus.
Das ist es wahrscheinlich.
Also, es ist ja wie bei dem, wie eben in der Sendung. Genau.
Also, er hat letztens in einem Interview gesagt, dass Geld. Also und die Dinge, die man sich dafür verkaufen kann, dass das zwar natürlich cool ist, aber er weiß nach wie vor, was so das Wesentliche ist, auf das es ankommt. Und ich glaube ihm das. Und wenn er in so Formate reingeht, dann ist das für mich genau, was ich vorhin auch meinte, mit diesen unterschiedlichen Blasen bedienen. Das heißt, er geht dahin, was er auf der einen Seite irgendwie komisch findet, verurteilt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber er geht halt hin und dann verarscht er es, aber trotzdem haben ihn die Leute gesehen, trotzdem finden das Leute lustig und cool. Er hat das Ding gewonnen, er hat ja den neuen Rekord aufgestellt. Man redet über ihn und es ist für mich so ein bisschen wie Redman. Erinnert ihr euch noch an die Crips-Folge, MTV Crips-Folge von Redman? Das ist nämlich die einzige, es ist die einzige MTV Crips-Folge, wo...
Doch, ich weiß.
Wo es komplett im Grunde Trash ist. Also er hat so ein kleines...
Ist er bei seinem Kollegen oder bei seinem
Also eine stinknormale Wohnung zeigt so, er, ne? So ein, so ein kleines Apartment.
Er hat so ein Brickhaus, ne, in New Jersey, wo er wohnt, hat er so ein Brickhaus und ich glaube, es war sein Cousin, der auf seinem Sofa pennt, der beim Playstation-Spielen eingepennt ist. Dann irgendwie die Dusche oder irgendwas ist kaputt. Er hat einen Schuhkarton mit Geld und es ist halt immer noch Hood-mäßig, ja? Also er ist nicht in der Millionärsvilla.
Das Entertainment-System war das zusammengequillte Kabelsalat mit den Konsolen neben dem Bett und Spielen offen rumliegend und so.
Also und das ist halt
legendäre
so,
Folge.
Das bleibt doch hängen. Also es bleibt super hängen. Und zwar bei denen, die es cool finden, bei denen, die es scheiße finden. Es ist nicht die Normalität. Und ich glaube, das bringt Farid Bang als Figur sehr gut auf den Punkt. Er spielt zwar irgendwie mit, aber nach seinen eigenen Regeln, die... Oft genug, also ich kann das gut nachvollziehen, er geht hin, aber er verarscht es. Und er zeigt, guck mal, das ist Aldi, ich mache mich auch ein bisschen lustig darüber, aber gleichzeitig, also es ist immer, er kreiert so ein Spannungsfeld, dass ich ihn als Rap-Figur, als Kunstfigur sehr, also es gibt immer was zum Reden. So.
Das stimmt. Und ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich ihn also über die Jahre auch sehr schätzen gelernt habe, weil man bei Farid Bang immer über die Musik hinausgucken muss. Man muss auch dem Kollegen immer zurechnen, dass er ein bisschen mehr meint, als du das vielleicht plump in der ersten Sekunde
genau,
wahrnimmst.
Es ist nicht stumpf.
Nee, es ist nicht stumpf. Und genauso, und es bleibt aber trotzdem ganz oft auch in dieser Situation wie jetzt, dass ich mir den Song anhöre. Ich finde den Song belanglos, ich mag den inhaltlich nicht und trotzdem nehme ich ihm gerade die Geschichte oder kann ich das genauso interpretieren, wie du das eben so gut gemacht hast, Falk, dass man ihm einfach eine gewisse Ironie und damit auch fast, also Gesellschaftskritik ist ein zu hohes Wort, aber schon ein bisschen Kritik an diesen ganzen Mechanismen mit abnimmt. Also
ja, ich kann mir schon gut vorstellen, wie er so im Studio sitzt, den Song gerade aufgenommen hat und so einen klassischen Farid-Lachanfall verfällt und sich so denkt so, ey, Julie, guck dir das mal an, ich habe hier gerade lang 10 Zeilen nur über Prada gerappt, was für ein Schwachsinn. Ja. So, und die Idioten streamen das und da lacht er sich dann tot. So, und ja.
Ich glaube, man muss aber noch eins mit einberechnen, weil, und wenn ich jetzt mal aus der allgemeinen Sicht der Rapper spreche, die haben halt natürlich unterschiedliche Fanbases und es gibt Menschen in der Fanbase von Farid Bang, die finden das total cool, dieses Format, wie viel ist dein Outfit wert? Die finden das total cool, eben nach Paris, nach Mailand zu fliegen und diesen Scheiß zu machen. Ich glaube, der Unterschied ist an der Stelle, dass Farid sich immer noch bewusst ist über den Struggle von unten nach oben, während andere den sowieso weg. Und das signalisiert er mir dadurch, dass er in einem Aldi-Outfit dahin geht und sagt, ey, ne, ich weiß den Struggle noch, ich habe ihn hinter mir, ich kann noch darüber lachen, aber ihr habt es schon irgendwie vergessen. Also das schwingt für mich alles mit. Vielleicht ist es auch totaler Bullshit, aber ich glaube es eigentlich nicht.
Nee, ich fühle es genauso. Ich fühle es genauso. Und musikalisch ist es, ist der Beat hängen geblieben?
Bei mir direkt. Also ich finde ja auch Young Mesh momentan ziemlich krass. Ich finde, der geht ziemlich ab. Und allein wenn das Producer-Tag einsetzt, bin ich schon so, dann wird bei mir schon der Kopf. Und auch wenn es nicht mehr jetzt mein Lieblingsbeat ist von dem Album, finde ich ihn trotzdem gut.
Aber dann wechseln wir mal rüber. Sicky Mode. Nächster Song. Könnte sein, dass wir da auch ein bisschen wieder von seiner offensichtlichen Liebe für einen amerikanischen Rap-Superstar wahrnehmen können. Da hören wir jetzt rein. Übrigens auch wieder produziert von Young Mesh. Und Kyrie ist dabei. Aber reinhören, wir und dann sprechen wir gleich drüber. Jungs, wir müssen mal über eine Sache reden, die mir natürlich jetzt also nicht offenkundig ist. So, es ist stilistisch auch immer wieder ein komplett anderer Farid, habe ich das Gefühl, oder? Und ja, hier auf jeden Fall viel Travis Scott gehört. Aber was sagt ihr? Wie schätzt ihr diesen Song ein?
Ich finde ihn gar nicht so Travis Scottig, wenn man es so nennen möchte. Weil Farid ja seinen Raps, Deal schon recht treu bleibt. Er fängt ja nicht auf einmal an zu mehr oder weniger zu singen und übermäßig Autotune zu verwenden. Also da gibt es für mich schon noch einen klaren Stilbruch, dass da jetzt so ein krasser Beat-Switch drin ist. Das kann man von Sicko Mode ableiten und das ist wahrscheinlich durch Sicko Mode auch deutlich krasser nochmal wieder nach Deutschland und wahrscheinlich generell Europa geschwappt. Aber ansonsten sehe ich da gar nicht so viele Parallelen. Muss aber sagen, dass mir der Song deutlich besser als der Vorgänger gefiel, weil halt mehr passiert, weil er prägnanter ist, weil es nicht es geht auch nichts um nichts Tiefgründiges, aber er war auf jeden Fall prägnanter und ein bisschen gewitzter, fand ich. Hat mir Spaß gemacht.
Ich finde den jetzt auch nicht textlich ähnlich zu Travis Scott, aber vom Beat her halt krass. Also ich finde auch die einzelnen Beats, die zwei hintereinander bringen, die erinnern mega krass an die Beats von Sicko Mode. So auch das Tempo und so weiter, und das klingt schon, als hätten die sich da komplett dran orientiert. Ich weiß noch, heute Morgen habe ich den mal kurz in der Bahn gehört und danach hatte ich Bock auf Sicko Mode und habe mir den erstmal angemacht.
Ist natürlich dann auch einfach, ihn einfach Sicky Mode zu nennen. So,
ja.
Und direkt so, keine Ahnung, Deutschrap ist fresher denn je, Vorwürfe direkt aus dem Weg zu gehen.
Ja. Fand ich aber witzig, dadurch, dass er halt im zweiten Track gesagt hat, dass er sich halt mit Travis und Drake vergleicht und dann halt Sicky Mode einfach macht.
Was ich interessant finde, ist, dass der Text eigentlich ist wie ein 90er-Jahre-Battle-Rap-Text. Also, du bist scheiße, ich bin gut. In ganz, das ist so die Basic-Variante und das geht ja die ganze Zeit so. Das ist mir länger nicht mehr in der Art und Weise aufgefallen, dass jemand einen Text so baut. Vielleicht sollte ich häufiger die Texte lesen ohne Musik. Aber das ist mir auf jeden Fall so hängen geblieben, dass ich so gedacht habe, es wird halt mit anderen Mitteln, ne? Also heute sind es die Uhren und nicht ich flowe besser als du, sondern heute hat man andere Hürden zu nehmen. Und das Lustige ist ja, wenn ich das so rausnehme, weil ein Flow, da kann sich ja einer zu Hause einschließen, üben, zurückkommen und hat eine Chance. Wenn ich das aber auf dieses Geldlevel hebe und eben auch dieses Munich Wristbuster-Gescheiße und so, da kann ich ja nicht mit ficken. Da kann ich ja nur mit ficken, wenn ich die Moneten auch habe. Und das ist so eine, also darüber kann ich dann wieder besser verstehen, wenn man versucht, sich darüber zu distanzieren. Es hat nur diese Nebeneffekte, die ich vorhin schon mal beschrieben habe, die ich unangenehm finde. Aber ja, im Grunde ist es immer noch das klassische Battle-Ding. Ich bin geil, du bist scheiße.
Fällt euch noch mehr zum Song ein?
Ehrlich gesagt
nein.
Nicht.
Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, das Geile ist, dass eine Rolex jetzt schon, das ist schon uncool. Ich glaube, wer jetzt eine Rolex trägt, der ist, obwohl letztens hat Bones Rolex gekauft, also irgendwas muss es noch haben, aber irgendwie scheint es immer uncooler zu werden. Also hier wird ja straight up Rolex gedisst.
Ja, vor allen Dingen hängt es, glaube ich, auch ein bisschen mit der Preis, es hängt ein bisschen mit der Preiskategorie zusammen.
Ja, Roli ist zu billig.
Ich muss ins obere Segment. Aber wenn wir hier einen Battle-Song haben, wo einfach ich bin cool, du bist scheiße verarbeitet wird, dann bin ich immer gespannt, wie es bei Loco wird, wenn er mit 18 Karat und AK außer Kontrolle rappen wird. Ich befürchte, jetzt wird scharf geschossen. Wir hören rein.
Bist du loco?
Wie sieht euer Verhältnis zur Polizei aus? So in die Runde gefragt.
Gespaltene Meinung.
Ja. Bist schon oft eingekerkert worden, wie ich mir vorstellen kann, ne?
Das, man muss ja nicht einmal schlechte Erfahrungen machen, um ein eingeschränktes Vertrauen zu haben. Und das ist ja eigentlich schon das Problem, glaube ich, bei vielen Leuten, wenn man einem Staatsorgan, dem Freund und Helfer, den man in der letzten Not rufen sollte, um Hilfe zu bekommen, wenn man dem durch welche Gründe auch immer, durch persönliche Erfahrungen, durch Nachrichten, sonst was, wenn man dem nicht vertrauen kann, wen dann? Wir haben ja letztens auch etwas geteilt, ein Foto bei uns auf dem Insta-Account. Who do you call when police murders? Also das fasst es irgendwie recht gut auf den Punkt, was mein Verhältnis dazu angeht.
Aber der Song der Dreien geht wahrscheinlich noch einen Schritt weiter, weil man davon ausgehen kann, dass die schon genügend Dinge in ihrem Leben getan haben, dass sie einen direkten Konflikt mit Staatsmächten und damit dann auch eben mit den Konsequenzen daraus in Kontakt gekommen sind, oder?
Also bei AK wurde ja weil safe schon das eine ums andere Mal die Tür eingeschlagen.
Ja, an der Tür stand ich auch schon, stimmt. Falk, was war dein Eindruck vom Song?
Habe ich ehrlich gesagt auch als so eine Gangster-Rap-Battle-Rap-Variante für mich wahrgenommen. Ist nicht so wirklich meins. Ich mag Zeilen wie diese, weil ich mich dann immer frage, was ist der Inhalt? Kann man da mehr noch rauslesen, als die Zeile an sich vielleicht bedeutet? Nämlich folgende: Rap braucht das Ghetto, das Ghetto nicht Rap.
Die ist mir Mist, auch hängen geblieben.
Du hast mir meine Zeile geklaut.
Oh, sorry.
Ich glaube, die hatten uns alle ausgeguckt.
Aber ja. Also okay, cool. Hätte ich jetzt gerade wiederum nicht gedacht, aber also im Sinne von, weil ich etwas überrascht war über diesen Polizeifokus, den du gerade noch mit reingebracht hast. Aber ja, also das scheint da eine Zeile zu sein, die uns alle beschäftigt. Warum wäre jetzt die Frage? Wie denkt ihr über die Zeile?
Ich glaube, dass da auch noch etwas mehr drin steckt in dem Verständnis davon, wie man Rap macht, warum man ihn macht, welche Ideologie. Wir haben ja oft genug Diskussionen darüber, ob bestimmte Leute Hip-Hop als Kultur wahrnehmen, wie sie, keine Ahnung, aus vier Elementen entstanden ist und Each One Teach One, UNITY und sowas alles. Und auf der anderen Seite halt als Sprachrohr der Straße, um die harte Welt zu reflektieren und es da herauszuschaffen. Und ich glaube, Kollegen wie Farid, 18 Karat und AK sind ja hundertprozentig Menschen, die in ihrem Leben schon immer in Konflikten waren, auch immer kämpfen mussten und auch immer diesen wahrscheinlich Rap genau deshalb als Ventil dafür genommen haben, um da rauszukommen oder genau diese Welten zu projizieren. Und ich glaube, da ist so ein bisschen für mich der Kern von dieser Aussage drin, dass um das da rauszuschaffen oder da drin noch zu überleben, brauchst du Rap nicht, aber Rap wiederum braucht das, nach ihrer Aussage, das Ghetto umheben, diese Geschichten erzählen zu können und damit dann, was wir ja auf der ganzen Welt sehen, die Glorifizierung dazu führt, dass die Künstler groß und erfolgreich werden und wir alle ganz tolle, spannende Geschichten aus dem Ghetto haben.
Also,
du siehst es anders.
Ja, weiß ich noch nicht. Ich glaube, wir befinden uns gerade noch in der Brainstorming-Phase. weil, also ich für mich interpretiere das so, dass, weil es klingt ja jetzt so, als könnte Rap ohne das Ghetto nicht existieren. Das glaube ich nicht, weil dafür gibt es zu viel Rap, der nicht zwingend auf Ghetto-Inhalte ist, außer, ja.
Ja, es geht ja nicht darum, was du denkst, sondern was die Jungs denken.
Das ist mir schon klar, aber ich spreche jetzt gerade darüber, wie ich das so sehe.
Aber ich glaube, die Aussage ist daraufhin gemünzt, weil sie aus ihrer Sicht heraus brauchen sie Rap nicht fürs Ghetto. Das ist aber das Ghetto, Rap ernährt sich von dem imaginären Ghetto, von dem sie hier sprechen.
Die Frage ist ja am Ende auch, was ein Ghetto kann ja vieles sein. Ja? Es gibt auch von Pete Rock and Seal Smooth diesen Track Ghetto of the Mind, wo es im Grunde darum geht, dass es hat so viel damit zu tun wie so Scheuklappen, weil wenn das alles ist, was du kennst, dann ist natürlich, genau. Also über den Satz muss ich auf jeden Fall nochmal länger nachdenken. Ich glaube auf jeden Fall aber, dass das Ghetto auch Rap braucht, weil es für mich das Sprachrohr ist, also ohne Rap wüssten wir alle hier gar nicht, behaupte ich jetzt einfach mal, was im Ghetto abgeht. Nee, das ist Bullshit. Aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, aber also
ihr kommt ja auch nicht alle aus den Reihenhäusern, oder?
Nee, also ich komme aus einem kleinen Dörfchen in Niedersachsen. Und ich glaube,
und
ich hätte...
aus einem Einfamilienhaus.
Zwei-Generationen-Haus. Aber ich hätte als 13-, 14-Jähriger nicht von anderen Lebensrealitäten mitbekommen. Nicht in diesen Maßen, wenn es Rap nicht gegeben hätte.
Also das, ich muss da noch mal länger drauf rumdenken, aber der Satz ist, ich mag einfach solche Sätze. Das ist so wie, Hip-Hop braucht kein Mensch, aber Mensch braucht Hip-Hop, irgendwie sowas.
Genau.
Weißt Rap du was, braucht kein Abitur.
Wisst ihr was, Jungs, was wir machen? Simon ist hier, Kevin ist hier, ich übernehme die als These für die nächste Backspin-Stammtisch-Folge. Das mache ich jetzt. Oder vielleicht zeitgleich, je nachdem, wann das hier rauskommt. Wir werden noch ein bisschen im Schnitt brauchen und so, mal gucken. Aber ich werde es mit dem Stammtisch einfach als These mit in den Raum nehmen und dann werden wir das mal den Leuten da entgegenrufen. Mal gucken, was passiert. Lass uns mal zum nächsten Song kommen, ne, damit wir hier, wir haben nämlich die Hälfte des Albums noch vor uns. Teuer, teuer. Jetzt gucken wir mal.
Oh, ich habe eine böse Vermutung.
Worum es geht, ne?
Mal es gucken. Geht um Geld.
Ach, das ist ja schon draußen, glaube ich auch, ne? Das ja. Sample, technisch.
Ich glaube, R. Kelly kommt
ins Spiel.
Geht los. Wir waren jetzt sehr detailliert schon in jedem einzelnen Song. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal genau um die Songs, damit wir nicht so viel drumherum Themen haben. Bei dem hier ist der Faktor drin, den du vorhin, Simon, beschrieben hast. Über Lines wie, wenn es keine Escort Bitches gibt, wäre ich schon längst in der Ford-Liste stehen. Da habe ich ein kleines bisschen drüber geschmunzelt, wenn man den Lifestyle von Farid Bang sieht. Wie ging es euch? Wie ist der Song bei euch angekommen?
Ich habe direkt an frühe KIZ-Sachen gedacht, so an das Deutschrap-Kettensägen-Massaker und so weiter.
Ach, wegen dem Sample, ne? Ja.
Das, aber auch, weil sie damals sich häufig amerikanische Vorbilder genommen haben und sie inhaltlich komplett ad absurdum geführt haben, durch mal mehr geschmackvolle, mal weniger geschmackvolle Lines, aber immer so formuliert, so rhetorisch formuliert, dass man wusste, okay, es ist einfach, es soll hier um Bullshit gehen. Und dementsprechend habe ich mich dann irgendwie doch recht unterhalten gefühlt. So ein paar Zeilen sind für mich hart an der Grenze, aber werden durch den Humor aufgefangen, wie zum Beispiel diese Testosteron-Line und so. Das weil es einfach mit so viel Selbstironie funktioniert, dass es für mich schon wieder lustig war. So, weil sie, ja, sorry.
Sie ist kein Freund von Sex mit Kondom, doch ich gebe ihr nichts ab von meinen 16 Millionen. Muss, fand ich super.
Flippt witzig. Auch mal dieses dumme Rapper-Klischee, dass Kondome der Feind sind.
Ja, genau. Ja, auf jeden. Ja. Falk, mir ging es ähnlich. Sorry.
Wär das sinnvoll, hier mal auch ein Sample-Video dazu zu machen? Nee, ne?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Hab ich was verpasst?
Ja, ganz am Anfang, dieses teuer, teuer, teuer. Das ist ja die aus Hook. Dem. Die Hook. Teuer, teuer, teuer. Ist von Thong Song.
Thong, 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 thong. Das oder was?
Genau. Ja, genau.
Ah, ja, okay.
Sehr schön, dass das an dir vorbeigegangen ist. Das finde ich sogar noch schöner. Dann wischen wir das aber gleich zur Seite für dich.
Ja, ich war nie so der riesen Sisk-Fan, ne? Das ist ein bisschen.
Kelly, nicht Cisco. Sample.
Ja, siehst ja. du, da fangen mhm. meine Problemzonen an. Die Erkenntnis okay, für mich aus diesem Song ist, keiner heutzutage will noch Nike.
Mhm. Okay. Ja, ja.
Okay.
Ich will Nike, ich bleib bei Nike.
Ja, keiner will mehr Nike, alle wollen nur noch Gucci, weil Nike zu billig ist. Und das ist ja eigentlich auch so das Humor-Level, wo es um den Inhalt hier geht. So.
Und vor allen Dingen ein Farid Bang, der ist an dieser Stelle auch wieder quasi dann dadurch beweist oder die These von Falk beweist, dass er weiß, wo man herkommt und das Nike.
Glaubt ihr, dass er die Leute cool verarscht, die das ernst nehmen?
Ja, bei ihm per se verarschen, ja, jeden.
Ja, ja, natürlich. Ja.
Ja.
Ich bin gespannt. Es geht weiter mit dem Verarschen, glaube ich. Jetzt kommt nämlich CEO als Feature-Gast rein und Casanova heißt der Song. Humor-Level, sein Vater ist mit dabei, CEO. Wollt ihr was sagen? Komm, wer steigt ein? Simon.
Ich fand das sehr interessant, vor allem so im Vorhinein, weil ich finde, CEO ist so ein Phänomen für mich irgendwie, weil als das Album von ihm rauskam, dachte ich, vom Ding her finde ich es gut und ich dachte aber, das wird halt komplett zerrissen. So, ich dachte, da sind Lines drauf, das wird Geistes, das kann niemand machen, das kann niemand bringen. Und am Ende wurde es halt mega gefeiert und auch viele haben sich auch sehr viele Frauen haben sich gemeldet und sagen, ey, ich finde das okay, wenn CEO das macht. Und jetzt ist der auf einmal mit Farid auf dem Song drauf.
Ja, da
ist es immer noch nicht.
Oder wie in erster Linie wieder bei dem Respektbekundung Farid ruft, CEO kommt. Und es ist dann, glaube ich, auch vollkommen logisch, was das Respektlevel an der ganzen Sache angeht. Und das Zweite, was du sagst, das ist auf jeden Fall, oder das Erste, was du sagst, ist auf jeden Fall so ein CEO-Phänomen, wo wir jetzt ein großes Fass aufmachen würden, was hier aber vielleicht gar nicht hingehört. Ich finde eher andersrum spannend bei den beiden, dass sie diesen gewissen Humor, natürlich hier einer der rein sexuellen Seite von Rappern schon sehr, sehr gut. Also sie machen das sehr gut, finde ich. So lange rede ich, versuche herumzuschwallern, aber ist einfach, sie machen es einfach sehr lustig und sehr gut, oder?
Ja, auch nicht so Prollermäßig. Nee, also wenn
ich habe mich schon an einer Hook abgearbeitet, ich finde das total lustig. Mit Kentucci, der Tucci-Tascha war Taxigeld, ein echter Casanova, einer mit blauem Haken.
Ja. Das fand ich auch tatsächlich lustig. Und ja. Glaubt ihr, dass dieses 2000er-Ding, ne, dass es jetzt auch wieder quasi dem aktuellen Hype folgt? Oder ist das jetzt einfach ein Zufall, weil es so lustig ist, dass man die Hook so gut adaptieren kann?
Also passt einfach. Für mich, die Frage, was ist der Post-Afro-Trap-Trend? Ja, wo geht's hin? Sind für mich zwei ganz klare Linien rauszusehen. Einmal diese Drill-Rap-Linie. Und das hier ist die zweite Linie, nämlich die Nullerjahre wieder neu aufleben zu lassen. Und ich sag mal so, Judy und Young Mash, die hier am Start sind, sind ja durchaus für eine Reihe von solchen Knallern der letzten Monate verantwortlich. Also auch die Jay-Z, das ist ja nicht die erste Jay-Z-Reanimation. Und Rin hat es ja im Grunde schon mit Vintage vorgemacht. Ich glaube, dass man jetzt eben dahin geht, das zückt und dann entweder samplet oder nachspielt, den Rappern zeigt und die finden es gerade geil und machen es dann halt. Das heißt, es ist für mich schon ein Producer-getriebenes Ding, gerade weil Judy und Young Mash so häufig dabei zu beobachten sind. Die arbeiten gerade ihre Jugend auf und die Rapper machen mit. So empfinde ich das.
Mhm. Ja, ich glaube auch. Und am Ende des Tages muss ich ehrlicherweise sagen, es ist für mich immer ein ganz nettes Gefühl, wenn ich sehe, wie die 2000er da rausgeholt werden mit Songs, die ich selber damals gefeiert habe, die jetzt ihr Revival haben.
Aber weißt du, was ich interessant finde? Dass die Rap-Flows werden sich nämlich dadurch auch wieder verändern, weil das Tempo ein anderes ist.
Ja, definitiv.
So, und Farid kommt es natürlich auch entgegen, der ja sowieso, glaube ich, sich persönlich nicht als Trapper wahrnimmt. Mhm. Sprich, diese Veränderung, die da jetzt mit reinkommt oder die neue Schiene, die sich aufmacht, da kannst du halt mal andere Seiten zeigen in anderen Flows. Also, ich glaube, das wird kommen.
Bei dem Song bleibt am Ende noch ein kleines bisschen über, finde ich, dass wir da natürlich mit zwei Typen hier es zu tun haben, deren Frauenbild, sagen wir mal, nicht das gesellschaftlich konformste ist. Entsprechend muss man wahrscheinlich auch den Song wahrnehmen. Aber das Humorlevel sehr hoch und ich glaube, damit kann man den dann auch so einordnen. Ich bin mal gespannt, was im nächsten Song passiert, denn wir haben zwei Gäste, die ich gar nicht kenne. Also Rimka, Frankreich kenne ich, aber Ge Pucueno kenne ich gar nicht. Also vielleicht mache ich mich jetzt hier gerade wieder unbeliebt. Aber der ist auf jeden Fall auf Santiago Bernabeu mit dabei. Der nächste Song. Ich mag, glaube ich, an dieser Konstellation, die sich Farid hier überlegt hat, dass man mit zwei Superstars aus zwei anderen Ländern hier so einen Drei-Länder-Song gemacht hat. Der Pequeno, ich hoffe, ich spreche ihn richtig raus, ist der Recherche nach ja schon mit 4 Alben auf Platz 1 gewesen, 5-mal Platin. Das heißt, auf jeden Fall ein italienischer Superstar. Hat irgendwie, glaube ich, auch noch das ein oder andere Fußballerische mit untergebracht in diesem Song. Und der zweite Gast, den er dabei hat, ist Farid, glaube ich, auch französische Rap-Liebe zu schulden, Rimka. Rimka ist für mich einer der spannendsten Künstler, die es aus Frankreich in den letzten 10, 15 Jahren gegeben hat, weil der so viele Hits gemacht, also auch so Leute wie Azad oder Haftbefehl haben sich auch schon an ihm quasi abgearbeitet und auch eher Ehre gegeben. Oh Gott, mir gehen langsam die Worte aus über 5 Stunden Aufnahmen. Aber sagt mir mal ein Gefühl von euch, wie fandet ihr den Song, mal abgesehen von der Sprachbarriere, die natürlich 2/3 des Songs inhaltlich nicht zugänglich macht eigentlich?
Also jetzt mal ganz unabhängig von der Sprachbarriere muss ich sagen, dass er mir rein soundtechnisch gut gefallen hat. Also ich mochte die Hook auch, weil es auch wahrscheinlich der Abwechslung zu schulden ist. Also es ist einfach mal ein Bruch auf dem Album, ein sehr später Bruch. aber tut der Platte gut, meiner Meinung nach.
Ja, sehr melodiös, ne, oder?
Genau.
Falk, hat dir der Beat gefallen?
Leider nein.
Ah, warum? Wahrscheinlich, weil es dir zu weich, ne?
Da kann der Kopf nicht nicken.
Ja und nein. Es haben mir Harmonien und Akkorde nicht so gefallen.
Zu viel Harmonie.
Ja, nee, nicht zu viel Harmonie, sondern die falschen. Und das Autotune-Gesinge in dieser Form, da ist bei mir, geht bei mir sofort so ein Vorhang runter. Ich habe andere Sachen aus diesem Track mitgenommen. Ich habe jetzt gelernt, was ein Oral Jelly ist. Das ist nämlich ein generisches Viagra-Ersatz irgendwas. Also du poppst dir eine Pille, um zu poppen. Dann, deutscher Rap ist nur noch eine Rolex-Werbung. Habe ich ja eigentlich das Gegenteilige, aber egal. Immerhin ist es Adlib, das von dem anderen Uhrenonkel, egal. Und die Zeile, es kommt drauf an, wer du bist und wo du herkommst, mit dem Adlib Derendorf. Also ich verstehe das zwar, aber ich halte es eher mit Rakim. Kennst du noch Nico Rakim? Ja, und zwar hat er mal gerappt, it's not where you're from, it's where you're at. Und das kommt mir etwas näher, als, weil eigentlich ist egal, wo du herkommst, für mich, aber naja.
Es gibt noch ein Ding, das der Gepo Pequeno mit reinbringt, der Mann, der rappt eine deutsche Zeile, ne? Ist euch das aufgefallen?
Ja, das ist, da musste ich irgendwie ganz kurz, ist mir das Feature von R.A., The Rugged Man in den Kopf gekommen, wo er, glaube ich, mit Savage und Sammy oder so auf dem Song ist, ich weiß nicht mehr ganz, aber ich mag das auf jeden Fall, wenn man dann irgendwie ein bisschen zwischen den Sprachen switcht und dadurch, dass er dann halt auf Deutsch ist, ist logisch, versteht man das und ich glaube, er spielt damit auf das WM-Finale 2006 an, stimmt das? Nee?
Ja, deutsche WM im eigenen Land, Halbfinale, das war ein sehr schmerzhafter Moment für jeden, der damals WM geguckt hat im eigenen Land. Ja. Weil eiskalte Italiener mit zwei eiskalten Toren den Traum vom Finale im eigenen
Auch für den, zerstört haben. Für den Kollegen, der Zidans Kopfstoß erhalten hat.
Am Ende.
Im Finale, ne? Ja.
Das war auch schmerzhaft für den.
Nee, überhaupt nicht. Das war ja quasi Teil des Masterplans. ein anderer Masterplan von Farid ist offensichtlich hier, die Feature-Rekordliste zu brechen für 14 Songs. Der nächste Song, den kennen wir eigentlich. Maghreb Gang, French Montana und Khaled, den hören wir trotzdem noch mal kurz an, um ein Gefühl zu kriegen. Wir hören ihn nämlich jetzt noch kurz an, damit wir gleich wieder bei euch sind und dann sprechen wir über diesen Song. Simon, Fakten.
Boah, also ich dachte bei Khaled, habe ich erst an Khalid gedacht, der ja dieses Feature mit Billie Eilish hatte. Und als der Song rausgekommen ist, dachte ich, den kenne ich doch irgendwoher. Und der ist ja auch schon älter. Der ist ja schon 2019 erschienen, glaube ich.
Mhm. Schon und, im Sommer, vor gut einem Jahr ist der einfach schon erschienen.
Ja, ja, im Juni, glaube ich. Khaled ist, das ist so krass, das ist halt das ist der international größte Popsänger Algeriens. Also das ist eine Riesengröße, den er hier auf seinem Song hat, zusammen mit French Montana. Und da wieder featuremäßig einfach krass abgeliefert so. Und es ist halt, die Hook ist aus einem Song von Khaled, aus, ich glaube, von 93. Auch super bekannter Song von ihm. Der ging sogar sogar in Frankreich ist der in die Charts eingestiegen. Nicht hoch, aber der war auf jeden Fall in den Charts in Frankreich. Aus einem algerischer Song so.
Das ist schon stark, ne? Da sind die algerischen Wurzeln von Farid auf jeden Fall vorhanden und dementsprechend auch gewürdigt. French Montana als Feature ist jetzt nicht das größte Feature, das man sich in den USA im Moment besorgen könnte, würde ich mal vorsichtig formulieren, aber offensichtlich auch eine Herzensangelegenheit für Farid gewesen und man muss ja dazu sagen, das ist auch schon, glaube ich, ein Jahr alt ist, das Ganze fast, ne? Insofern die Einläutung der großen Promophase, die er in diesem Album hier gemünzt hat. Falk, hat aber dir der Song damals gefallen?
Wie bitte?
Hat dir der Song damals gefallen?
Ich fand den tatsächlich nicht schlecht, so. Ich fand gut, dass es diese Durchmischung gab und ich fand interessant diesen sozusagen folkloristischen Einschlag. Und French Montana, das ist natürlich, das ergibt ja alles Sinn, die haben ja alle marokkanische Wurzeln. Und ja,
nordafrikanisch zumindest.
Und das fand ich halt, also das finde ich dann auch logisch, sich das auszudenken. Also von daher, ja, ist nicht mein Lieblingstrack, aber ist ein guter Song.
Deswegen auch der Titel Maghreb Gang, weil quasi genau aus Nordafrika.
Aus dem Maghreb-Staat.
Ich finde es halt, ja. Also ich finde das Konzept von diesem Song halt sehr stark, weil sich einfach Gedanken gemacht worden sind. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Tracks auf diesem Album, wo wir dachten so, warum? So,
Ich glaube, bei denen wurden sich auch Gedanken gemacht.
Ja, da wurden sich natürlich Gedanken gemacht, aber es ist vielleicht deutlich subtiler, um es mal so zu nennen. Aber so gefällt mir das. Also das ist für mich ein sehr logischer Zusammenschluss an Menschen und nicht einfach das Feature um des Feature-Willens. So, sondern es
ist, du möchtest es offensichtlicher.
Genau, ne? Also beim nächsten Track wird es ja, glaube ich, auch ein Rick Ross-Feature geben. Und Rick Ross habe ich auch das Gefühl, wie viele Deutschrap-Features von Rick Ross gibt es jetzt schon? Und es gibt halt zu keinem eine Connection, sondern man nimmt sich halt den Ami. So einfach, den man irgendwie kriegen kann und der verfügbar ist. Und bei French Montana gibt es eine Story. Und bei Khaled gibt es auch eine Story. Und das macht es für mich rund und das macht es für mich wertig und das macht für mich einen guten Song aus. Grund, warum man Musik machen sollte.
Nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich ein Rick Ross-Feature auf einem Farid Bang-Album nicht einfach nur, weil gerade im Supermarkt für
AWS-Features. Den gab es nicht in der Gravelkiste.
Rabattpreis drauf war. Wir hören es uns jetzt an. Wir gehen zum nächsten Song. Scarface featuring Capo und Rick Ross. Rick Ross. Ey Leute, kennt ihr dieses Gefühl davon, dass wenn ihr mit Straßenrap euch beschäftigt oder mit Leuten, die denen huldigen, dass du oft so aus dem Gespräch rausgehst mit, habt ihr Scarface zu Ende geguckt oder habt ihr ihn nur bis Minute 75 geguckt?
Soll ich euch mal kennt was erzählen? Kennt ihr das Gefühl? Ich hab den einfach noch nie geguckt.
Du hast noch nie geguckt?
Same.
Krass, hat mich nie in den Fingern gejuckt.
Okay. Das ist euer Dragon Ball
Dragon Ball Z.
Das ist euer Scarface Problem.
Ja.
Also wir müssen Dragon Ball, ihr habt es deutlich leichter.
Ja.
Und es ist ein cineastisches Meisterwerk. Unabhängig davon, dass er am Ende, sollen wir spoilern?
Ja, spoilern.
Also er überlebt es nicht am Ende.
Das ist nämlich der Witz an der Frage, die ich gestellt habe, weil nämlich ganz viel Straßenrap sich immer auf Scarface beruft und auf der Kompromisslosigkeit von eben Scarface in seinem Geschäft. Nur am Ende stirbt er.
Aber das weißt du,
für die meisten kein Problem zu sein.
Ich glaube, was wir dabei immer übersehen, ist, dass man damit die Bereitschaft signalisiert, auch dafür zu sterben.
Wahrscheinlich ja.
Die trying halt. So, das kommt da halt mit. Aber mal eine andere Sache, also wenn ich dein sich etwas denken beim Musikmachen aufgreife, Kevin, dann haben wir hier ja das auch wieder, das, du hast die Referenz an Scarface, an Miami. Du hast Rick Ross, der natürlich Miami-mäßig da gebrandet ist und das macht dann alles Sinn und musikalisch kann ich es dann sogar auch ein bisschen einordnen, weil wenn du dir den Scarface-Film anguckst, dann hast du natürlich, damals war ja Hip-Hop einfach noch gar nicht in dem Sinne am Start, du hast musikalisch Giorgio Moroder aus München, der da einen reingelatzt hat und da hast du auch so gerade, wie soll ich das sagen, gerade discoartige Beats und das hier ist, es gibt gerade so einen kleinen Trend, der heißt Too Slow to Disco. Das sind Songs, die so produziert sind wie Disco-Tracks, aber sie sind halt langsamer im Tempo. Das heißt, du kannst gemächlicher dazu tanzen und wenn ich mir so ein, zwei andere Deutschrap-Sachen aus den letzten Wochen angucke, habe ich ein bisschen den Eindruck, als könnte das vielleicht eine dritte Schiene sein, auf der wir in nächster Zeit einiges zu hören bekämen. Capo scheint sich ja offensichtlich auch schon dafür zu begeistern. Also meins ist es jetzt nicht, aber es funktioniert offensichtlich für eine Rap-Klientel.
Ja, ich muss auch sagen, der Song ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich verstehe voll das Paket. Ich habe ihn mir, glaube ich, zwei oder dreimal angehört. Genau wie du es beschreibst, verstehe diese ganzen Referenzen da drin, von der Soundästhetik, vom gesamten Aufbau ist der voll an mir vorbeigegangen. Also deswegen kann ich leider nicht viel mehr dazu sagen. Es sei denn, einer von euch beiden nicht Scarface-Schauern hat jetzt noch ein großes Plädoyer für den Song.
Also ich kann sagen, dass ich Rick Ross, auch wenn ich ihn gerade noch als ein gängiges Deutschrap-Feature abgetan habe, ich finde seine Stimme halt einfach geil. So, und jedes Mal, wenn er einsetzt, finde ich es fand ich es aufs Neue beeindruckend, dass er mich allein dadurch schon mit seinen Intonationen und so weiter catchen kann. Genau, das allein schon. Und auch, ich weiß nicht, ich mag ihn am liebsten, wenn er so Drake-Features hat, so mit diesen Core-Samples und so, aber ja.
Aber da haben wir auch wieder, Drake ist auch so jemand, der dieses Too Slow to Disco-mäßige mit diesen geraden Bass-Drums, die so durchgehen, das funktioniert ja offensichtlich für die Jungs.
Hier hat mich das erstmal ein bisschen irritiert, dass irgendwie dieser 80s-Vibe vom Capo und der Part von Rick Ross und aber im Endeffekt dadurch, dass dann, weißt du, 80er-Film Scarface und auch dieses GTA-Vice-Video, dann war das für mich trotzdem okay, so, weißt du, alles ein Bild, fertig.
Ich würde mir nur wünschen, wenn man Features einkauft, dass man dann vielleicht auch noch irgendwie so eine Spur mitbringt, wie der Name des Künstlers, für den man gerade ein Feature aufnimmt, phonetisch ausgesprochen wird. Dass dann auch Farid Bang gesagt wird und nicht Threed Bang. Aber das nur am Rande. Nächster Song und damit auch schon langsam Zielgerade, kümmert sich um das beste Label. Wir hören rein. Kevin, sag mir was zum Song.
Ja, es ist sehr monumental. Ne? Mhm. Mit diesen, es klingt, als würden sie gleich mit Schwertern und Büffelfellen um den Nacken gebunden. Die Büffelfelle müssen natürlich groß sein, um diese riesigen Nacken zu passen generell. Aber jetzt würden sie gleich mit Schwertern losziehen und die andere Indie-Label-Landschaft in Deutsch-Rap niederkämpfen zu wollen. So
Stirnnacken-Kommando.
Genau, so bestialisch klingt es.
So wie eigentlich auch das ganze Label, aber auch sich im Prinzip die ganze Legacy über aufgebaut hat, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Die Macht und die klar machen, dass man die Nummer eins ist und vor allen Dingen auch der Kampf und zu zeigen, dass man stärker ist als die anderen, ist eine der DNA-Spuren von Banger Musik. Spricht dich das an, Simon?
Auf jeden Fall. Also ich finde diesen Epos, der da am Anfang drin ist, finde ich sehr geil. Hat mich ein bisschen an Star Wars erinnert, wo die im Hintergrund immer Jedi singen, so mäßig. Und ich feiere es einfach, dass die so auch quasi alle Leute ansagen in dem Song. So, und ich bin eh ein Fan von so Label-Sampler-Geschichten, weil man irgendwie ganz gut sieht auch, wie das bei denen zusammen funktioniert. Und vor allem, wenn du halt, ey, es geht um Banger-Musik. Also das muss schon richtig knallen, da muss schon irgendwas Episches kommen. Ja, wie gesagt, Fälle von sehr großen Büffeln und ja, ich fand's geil. Ich dachte mir so, ja Mann, ich zieh jetzt in die Stadt.
Also ja, ne? Ich mag den Beat tatsächlich. Es ist genau dieser, er ist perfekt für das, was sie davor haben. Es ist ein klassischer Posse-Track, was ich mag, was mir viel zu wenig im Deutschrap ehrlich gesagt gemacht wird, weil du dann mal auf einem Beat einfach diverse Stimmen hast. Oft werden Alben irgendwann langweilig, weil ich die ganze Zeit dieselbe Stimme höre irgendwie. Dann ist es wieder ein klassischer Battle-Rap-Track. Also eigentlich alles, was ich so mehr oder weniger mag, kommt da zusammen. Von daher funktioniert.
Ich glaube auch, am Ende des Tages ist ja ein bisschen auch der Kampf, den Banger Musik im Moment vor sich hat. Als Label so lange mit an der Spitze zu sein und das dann zu bleiben, wird einer sein, den Banger Musik auf jeden Fall noch vor sich hat. Denn wenn man das Line-Up sieht, dann ist auf jeden Fall mit Farid Bang jemand dabei, der als Label Kopf bis zum Ende gehen wird, das wissen wir. 18 Karat hat eine starke Fanbase hinter sich. Summer Jam ist sehr erfolgreich. Marjo ist definitiv hier offensichtlich im Moment auch auf der Suche nach einem neuen Weg oder nach einem alten Weg, also findet sich im Moment wieder neu. Und bei Sippo zum Beispiel muss man mal abwarten, wie es sich entwickelt. Die Lorbeeren waren da, aber so der wirklich knallt auch noch nicht funktioniert. Und Jasko selber gehört quasi zum Inventar des Hauses. Also man sieht A, dass da sehr viel Familie und auch ein sehr enger Verbund ist. B, wird es spannend zu sein, wie sie damit in die nächsten Jahre gehen werden. Denn das Tempo da draußen ist ja schon ziemlich schnell. Nichtsdestotrotz steht Banger Musik auf jeden Fall mit beiden Füßen fest in der 2010er-Dynastie von Deutschrap. Das wird sich niemals ändern. Und ich glaube, dementsprechend kann man auch den Song mit einordnen. Gotham City ist übrigens der letzte. Und den hören wir uns jetzt einmal an und dann gehen wir ins Fazit. Simon, es ist Zeit für Fakten. Hier steckt, glaube ich, einiges drin.
Da steckt viel drin. Und ich muss sagen, dass mir der Song viel Spaß gemacht hat, auch so in der Recherche, auch in diesem ganzen ein bisschen tiefer reinfuchsen. Und das fängt ja schon an bei Gotham City. Also, ne, kennt ihr jeder, ne? Oder hier Hauptstadt bei Batman, Standort des Verbrechens so. Fand ich sehr geil und er hat mich auch voll mit der Zeile gecatcht. Sie nennen mich Legende, doch Legenden sind meistens tot. Wo ich erst an die Zeile dachte von Sido, so, ich glaube nicht, dass ich eine Legende bin, weil Legende so nach Ende klingt. Und dann dachte ich mir so, ja gut, ist er jetzt eine Legende, ist er keine Legende? Wie ist da der Bezug irgendwie zu Batman quasi? Weil ist Batman eine Legende? Am Anfang dachte ich so, ja schon, auf jeden Fall ist diese Figur, die irgendwie was bewirken soll. Und dachte irgendwie bei den Batman-Filmen aber dran, ja eigentlich ja, aber noch doch nicht, weil er wird ja trotzdem als Mensch, als Krieger gesehen so. Dachte ich auch, ja gut, kann man zu Farid ziehen. Dann dachte ich ans Ende von der Batman-Trilogie, von der neuen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Da täuscht quasi Batman seinen Tod vor, um quasi als Symbol zu stehen und zu einer Legende zu werden und so quasi so über die Leute zu wachen. Und da dachte ich mir, ist das ein richtig, richtig schöner Vergleich zu Farid in dem Fall. Dann hat er diese Zeile reingebaut, Farid Bang, Bruce Wayne, Harvey, was ja auch alles Charaktere aus Gotham City sind. Was ich ganz interessant fand, weil Harvey Dent später zu Two-Face wird, weil der quasi ein Mann ist mit zwei Gesichtern, der als der Gute dargestellt wird und auch wieder quasi der Kontrahent zu Batman ist. Aber Batman auch am Ende quasi sich als den Bösen darstellt und ihn dann umbringt, wenn er böse wird, um auch wieder, das, weil er kann es verkraften, er als der Böse da, also er steht als der Böse da und ist aber der Gute. Und das fand ich mega geil. Das fand ich auch in Bezug auf Farid mega geil. Und dann auch, weil er danach noch diesen Vergleich bringt mit den Uiguren. Ich muss gucken, AMG, Louis-Schuhe, Freiheit für die Uiguren. Diese Volksgruppe in China, die quasi da sehr, sehr stark unterdrückt wird und in Lagern teilweise leben muss und so weiter. Und dann hat das dieses Bild quasi von Batman, Two-Face, alle sehen ihn als den Bösen an und eigentlich ist er aber das Gut, er will nur Gutes und schafft aber quasi diesen Sündenbock, weil er kann es halt aushalten. Und ich fand das schön. Ich habe noch nie einen deepen Farid-Track gehört so. Und mir hat das richtig Spaß gemacht.
Hey, aber ganz ernsthaft, Jungs, da kommen wir auch schon ein bisschen Richtung Fazit. Der ganzen Sache, so wie du es beschrieben hast, das ist stark, was man aus diesem Song rauslesen kann. Und wenn man, wir hatten ja das Glück schon häufiger, mal Farid kennengelernt hat und man sich ein bisschen mit ihm unterhalten hat, dann weiß man ja auch, was ich schon am Eingang meinte, dass es zwei verschiedene Seiten von Farid gibt. Die eine, die du medial gespiegelt bekommst und das andere, was du mitkriegst, wenn du dich persönlich mit ihm beschäftigst. Und genau das bringt er halt auch noch in diesem Song quasi mit unter. Also das verstärkt das noch mehr. Ich hab echt das Gefühl, dass ein Farid, dem man die ein oder andere sexistische Line sofort auf die Stirn schreibt und ihn damit abstempelt, fast Unrecht tut und ihn vielleicht eher andersrum manchmal schütteln möchte, warum du das überhaupt machst. Aber selbst dieser Song wieder auch erklärt, warum er es eigentlich macht, weil er diese Two-Face-Situation, er spielt, glaube ich, gerne damit, der Böse zu sein, weiß aber, dass er anders ist. Das macht's deep hier gerade, stimmt schon.
Also dieser Song gibt uns eigentlich alle Antworten auf alle Fragen, die wir vorher gestellt haben und vielleicht alle Fragen, die jemals zu Farid Bang gestellt wurden. Ich kann das ein bisschen vergleichen mit Der Mann im Spiegel von Haftbefehl, was auch ein extrem deeper Song war, der das Dilemma des Künstlers und der Figur Haftbefehl aufgezeigt hat, weil das kommt hier für mich auch zum Tragen. Wenn er halt rappt, ich habe 10 Jahre einen Traum verfolgt, was war denn der Traum? Ja, er wollte es eigentlich nur da rausschaffen, sagt er. Er wollte nie in teuren Autos rollen, er wollte nie 1000 Eulen. Ich habe hier immer nur rausgewollt und der Schlüsselsatz für mich ist, ich bin gefangen in der Rolle hier. Ja, mhm. Ja.
Ja, krass.
Das heißt, es gibt, hier wird erklärt, es gibt einen Farid Bang, der als Kunstfigur, als Rolle angelegt ist und funktioniert. Und da kommt für mich Gotham City und Batman und Two-Face auch nochmal zum Tragen, weil ja Batman auch jemand ist, der eigentlich wie so eine gespaltene Persönlichkeit, auch was die öffentliche Wahrnehmung und so betrifft, also das hattest du ja auch schon angesprochen, dass Batman sich entscheidet, dann am Ende der Böse zu sein. Er kann es halt aushalten, obwohl er eigentlich der Gute ist und Bruce Wayne, ja, theoretisch, der ist ja im Umkehrschluss auch wieder der Böse. Also ist ja verrückt. Alle möchten wie Bruce Wayne sein, weil sie das Geld wollen. Gleichzeitig sind solche Überkapitalisten oft deshalb an ihre Kohle gekommen, weil sie entweder was geerbt haben oder weil sie Dinge getan haben, um dahin zu kommen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Worauf ich hinaus will ist, es gibt, glaube ich, kein Gut und kein Schlecht in hundertprozentiger Reinform, sondern es ist dieser Graustufenregenbogen, von dem Mackes mal geredet hat. Und das ist mein Lieblingstrack von Farid, weil er hier mal die Hose runtergelassen hat. Selbst wenn er folgende Zeile hat, mit der er kurz nochmal so andeutet, vielleicht ja doch nicht. Warte, genau. Farid Bang, warte, nee, wo war sie? Da sagt er nochmal, oder vielleicht doch Harvey? Genau. Bin ich Farid Bang oder Harvey Dent? Fragezeichen.
Denn damit schließt er ja den Song im Prinzip ab, inhaltlich. Danach kommt ja nur noch eine Hook und Bridge und sowas alles. Das heißt, bis zum Ende wird er wieder, wird er der Mythos wieder aufrechterhalten, wer jetzt ist, ob er der Gute oder der Böse ist. Vielleicht hängt es aber auch ein kleines bisschen damit zusammen, was die Leute in ihm sehen wollen und dass es ihm ja offensichtlich dann vielleicht auch relativ egal ist, was sie in ihm sehen.
Ja, also er sagt das ja auch in dem Song, dass es ihm an sich erstmal egal ist, was die Leute von ihm halten, weil er macht einfach. Guck mal, großartige Kunst ist ja eigentlich für mich auch genau das, nämlich eine Spielfläche, wo ich mich als jemand, der von außen kommt, auch so ein bisschen ausspielen kann. Das heißt, ich habe eigentlich keine hundertprozentige Sicherheit, weil ich, dadurch wird es wieder verkleinert, weil es dann definierter ist. Wenn ich von dem Künstler alles weiß und alles gut ist und so, also alles im Sinne von, es wird mir alles so hingelegt, dann finde ich das relativ schnell langweilig. So, ich kann mich an Farid, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, man kann sich immer abarbeiten. Es gibt immer, das ist sowieso an der Figur Farid super und dieser Track hier ist jetzt einfach nochmal, er gibt mir den Unterbau dafür, dass ich Farid gut finden kann. Ich. Mhm. Und ich glaube, auf dem Album finden ganz viele Songs statt, wo andere Leute genau dasselbe sagen würden, obwohl sie genau die anderen Songs nicht so gut finden.
Die wollte ich gerade sagen. Mhm. Das fällt mir auch auf, wenn ich die Playlist durchgehe und ich bestimmt auf diesem Album mehr Songs finde, die ich gar nicht, also die ich nicht vielleicht nochmal hören würde, weil ich die alle gar nicht so spannend finde. Und doch fühlt es sich an wie das stärkste Farid Bang Album, das ich bisher gehört habe, weil es noch mehr von dem Typen zeigt, den ich vielleicht schon vor ein paar Jahren mal kennengelernt habe, der aber gar nicht die Möglichkeiten hatte, so sich zu platzieren, weil das äußerliche Bild einfach schon ein ganz anderes war und ja, er natürlich auch in der Rolle oder in der öffentlichen Rolle Farid Bang automatisch auch schon getrademarkt ist. Ohne ihn jetzt schwach machen zu wollen an der Stelle, nicht jetzt, dass er der Zerbrechliche, nee, das ist immer noch der gleiche Farid Bang, aber er ist vielschichtiger, als man das vielleicht wahrnimmt, oder? Kevin, du guckst so noch ins Leere, ich glaube, du suchst noch nach deiner Antwort, ne?
Also viel wurde mir schon vorweggenommen, gerade die Erklärung von Falk, dass das quasi so das für ihn das Fundament ist, warum er immer wieder sagen kann, so ey, ich kann verstehen, warum Farid das alles so macht und ich kann auch dahinter stehen und zu sagen, so das ist gut gemacht, so weil ich weiß, was noch dahinter steckt, hinter dem Typen und das kann ich sehr gut nachvollziehen und auch unterschreiben und für mich war das so ein Entwurf, wie es weitergehen könnte, irgendwann mal, weil ich musste an dummerweise an Comedians denken, die so in meiner Jugend recht erfolgreich waren. Nehmen wir mal so Mario Barth, Atze Schröder, auch Falks guten Freund Olli Pocher. Und die sind, deren Humor, das merkt man jetzt, 2020, ist sehr schlecht gealtert. So, und die sind so da ein bisschen stehen geblieben. So. Yeah. Und es gibt einen ganz interessanten Podcast mit Atze Schröder übrigens, den kann ich sehr empfehlen. Ich glaube bei Hotel Matze, wo er wirklich sehr, sehr mal gut über die Figur Atze Schröder spricht. Der ist wirklich unironisch komplett sehr gut zu, also wirklich sehr zu empfehlen. Aber, ja, wirklich. Aber bin ich auch. Mein Punkt ist, deren Humor, vor allem Mario Barth, nehmen wir den mal, ist sehr schlecht gealtert. Der würde jetzt nicht mehr so funktionieren, wie er damals funktioniert hat, weil er einfach geschmacklos ist in manchen Stellen und überholt. So, und das könnte auch Farid passieren, wenn er immer wieder darauf weiter rennt, auf der Humorschiene, die gut funktioniert, aber das könnte auch in ein paar Jahren ne, man wird ja auch älter, vielleicht steht es ihm irgendwann nicht mehr und man kauft es ihm irgendwann nicht mehr so ab. Und das ist für mich ein guter Entwurf geworden gewesen, dieser Song, wo es hingehen könnte vielleicht. So, ne? Weil mit dem Alter vielleicht auch mal gediegenere Musik und so, reflektiertere, das fand ich sehr spannend irgendwie. Gedankenspiel.
Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube nicht, dass er dann, also das Problem sehe ich genauso bei Farid, dass man das, was man, womit man mit 20 irgendwas groß geworden ist und mit beiden Mittelfingern und zwei Fäusten in die Rap-Szene reingehen und alles beleidigen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, das kannst du nicht mehr mit 45 machen, weil es dann irgendwann nicht mehr, ja, kannst du machen, aber es wäre nicht, also du würdest deine eigene Legacy so weiter beschädigen. Und ich finde, dieser Song ist auch viel mehr die Schleife rund um das Gesamtpaket Genki-Dama, das Farid da gebunden hat, indem er zeigt, hey, ich bin immer noch der gleiche Assi, wenn ich will, den ihr alle kacke findet. Ich mache immer noch die gleichen sexistischen Lines, die ihr alle kacke findet. Ich mache mich über die Leute lustig, ich akzeptiere kein Neben mir, ich bin der Größte, außerdem habe ich meine Gang und alle anderen könnt euch ficken. Aber wenn ihr mich lasst und wenn ihr mir wirklich zuhören wollt, dann zeige ich euch in bestimmten Zeilen, in bestimmten Songs, dass ich mehr bin als das, was ihr der Meinung seid von mir zu wissen, nur weil ihr meine Bild-Zeitungs-Headlines gelesen habt und mich für ein, was ist er mal, ich bringe das immer durcheinander, erst Marokkaner oder Algerier?
Marokkaner.
Er ist Marokkaner, genau. Für einen breitschultrigen marokkanischen Bodybuilder-Typen mit breiten Grinsen, der sich über alles lustig macht. Das ist ein sehr schmaler Grat und sehr großer Spagat, also, den er da gehen muss. Genau, weil du es vorhin ja gesagt hast, Falk, dass er ja auf der einen Seite auch den Fans von früher irgendwie gerecht werden will und es hier ja offenbar auch macht und trotzdem aber quasi für jeden, der sich mit ihm beschäftigen will, selber eine Exit-Strategie liefert, um ihn anders wahrzunehmen. Also insofern, letzter Satz von mir dazu, das ist auch schon ein bisschen mein Fazit. Ein Album, das ich insgesamt sehr interessant und auch fast gut finde, obwohl es im Verhältnis zu anderen, wo ich mehr Songs gut finde, ich finde gar nicht so viele Songs gut, wie ich das gesamte Album gut finde. Das ist sehr, sehr absurd gerade, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Ich glaube, dass, also du hast das als Exit-Strategie beschrieben. Ich glaube ja, dass das Dilemma vieler Straßen- und Gangster-Rapper ist. Ich habe vorhin nämlich diese fast schon frevlerische Frage gestellt, dass man mal gucken müsste oder vergleichen müsste, wie ist das Mindset der Rapper und ihrer Fanbase. Ich glaube nämlich, dass es da eventuell, und ich drücke mich da jetzt absichtlich vorsichtig aus, eine gewisse Fallhöhe bei einigen Rappern gibt. Was ich damit sagen will, ist, ich habe den Eindruck, dass es Rapper gibt, die smarter sind als die Fans, die sie bedienen. Und das ist das Dilemma ihres Berufs, ihrer Karriere, dass sie nämlich in einer Rolle agieren müssen, die in der geistigen Enge des Ghetto of the Mind gezogen ist, das aber eben ihr Mind ist größer als ihr Mind. Wow! Nee, aber du weißt schon, was ich meine.
Definitiv.
Und das kommt hier für mich so ein bisschen zum Tragen im letzten Song. Weil das ist ein Schrei nach Hilfe. Nein, aber
so weit würde ich bei Farid nicht gehen. Also da.
Nein, aber jemand wollte mal sagen, ey, ich kann mehr als das, was ihr denkt.
Ja.
Und auf eine aber eben sehr, sehr spannende und sehr gute Art und Weise, wie ich finde. Also groß.
Simon, hat er dich jetzt eigentlich gewonnen, um eventuell dich fürs Farid Bang Fanforum zu bewerben?
Dicker, ich übernehme das Ding auf jeden Fall.
Safe. Der neue Kongo.
Ja, genau, aber mal safe. Ich meine, du bist ja schon definitiv mit sehr diplomatischen Worten hier reingestiegen mit, ey, ich finde den eigentlich richtig kacke.
Ja, auf jeden Fall.
Wie gehst du raus?
Ey, Dicker, das Album hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das hat zum einen das erfüllt, was ich haben wollte. Mhm. Also das waren zum einen Referenzen, in denen man buddeln konnte und denen man interpretieren konnte. Das waren geile Wortspiele, das waren nice Sprüche. Ich habe, weiß nicht, während der Recherche von dem Album habe ich keine Ahnung, am zweiten Song habe ich angefangen, so eine Top 5 meiner Lieblings-Farid-Sprüche aufzuschreiben und so. Und ich habe es einfach nur übelst gefeiert. Und es ist immer noch so, dass viele manche Aussagen dabei sind, wo ich sage, ey, das ist unnötig, das macht es mir an der Stelle jetzt kaputt. Aber es ist bei mir genauso, dass ich, also manche Songs, die würde ich jetzt einzeln nicht hören, finde ich aber im Album super geil. Und dann machen mir die auch richtig Spaß. Und auch so ein Song wie dieser SSIO-Song, wo ich am Anfang dachte, ey Digga, was wird das jetzt schon wieder? Wenn er dann aber irgendwie rappt von wegen, heute sind die Sachen anders, heute wollen sie mit mir ficken. Dann finde ich den Humor da wieder aber so gelungen, dass ich das auf jeden Fall also so dann doch vertreten kann. Und Digga, ich fand's geil. Ich hatte richtig Spaß an dem Album, an einem Farid-Album, was ich so nie gedacht hätte.
Ja, das ist ein sehr, sehr geiler Punkt. Kevin, hast du noch letzte Worte zum Album oder wollen wir gleich in die Bewertung mit einsteigen?
Wir können eigentlich gleich in die Bewertung mit einsteigen, glaube ich.
So, fangen wir mal, du kannst es ja in der Meinung noch mit einem Kurzabschlusssatz machen. Fangen wir bei dir an, komm. Gib mir deine Punktzahl und vielleicht auch ein kurzes Warum.
Boah, wir haben ja jetzt schon einige Alben des Monats auf dem Buckel und es waren auch immer wieder Alben dabei, die es mir sehr schwer getan haben, da eine Bewertung zu finden, vor allen Dingen eine faire Bewertung zu finden. Dieses Album ist, glaube ich, der Peak dieser Problematik bei mir, weil es für mich die Figur Farid Bang, wie ich sie bis jetzt in meinem Rap-Fan-Sein wahrgenommen und konsumiert habe, weiter verfestigt und weiter ausprofiliert und auch mir weiterhin Spaß macht. Allerdings findet diese Figur, Farid Bang, für mich persönlich, weil ich seine Musik nie großartig gehört habe, eigentlich auf YouTube statt. Größtenteils. So in Interviews, in witzigen Aktionen, in Memes, in denen seine Lache kommt und oder mal irgendwie Aktionen, durch die er auch Charity-Aktionen, durch die er Aufmerksamkeit bekommen hat. Witzige Sprüche, kluge Videos, so die mich entertainen. Aber die Musik an sich habe ich mir nie angehört. So selten. Ich habe nie bei Spotify einfach mal aufgemacht und einen Farid Bang Track gehört. Und das wird mit diesem Album auch nicht passieren. Und da sind auch zu viele Tracks dabei, die ich einfach musikalisch nicht mag. Aber die Figur Farid funktioniert noch besser als je zuvor bei mir. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich das in eine vernünftige Bewertung packen soll, wenn ich das auf das Album projiziere. Nur auf dieses Album. Und ich glaube, ich belasse es dabei, dass ich nur auf dieses Album gehe und sage eine 6, auch wenn ich den Typen Farid Bang jetzt deutlich besser verstehe und ich mir auch immer noch gerne seine Interviews angucken werde.
Bei mir ist es, also ich gehe kurz vor, oder weil es direkt daran anschließt im Prinzip, weil ich ähnliche Situationen habe. Ich aber merke, dass da ein paar Songs drauf sind, die ich überraschend wirklich gut finde, also die auch Spaß machen, auch weil er es mit Gästen hinbekommt, eine ganz interessante Vielfalt auf diesem Album zu schaffen. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, ne? Also das ist kein Farid Bang Album, wo 14 Mal der Banger geflext wird, sondern es ist jedes Mal wieder eine andere Stilistik. Es wird also sehr vielseitig, das Ganze. Inhaltlich an vielen Stellen überhaupt nicht meins und deswegen bin ich an einer ähnlichen Stelle. Aber ich möchte die Persönlichkeit dahinter noch viel mehr gewertschätzt wissen. Und dann vor allen Dingen den Mut, den er hat, hier das in dieser Form zu machen, was ja dazu führt, dass wir und nicht nur wir uns damit so auseinandersetzen. Und deshalb bin ich auf jeden Fall bei 7. Ich war kurz davor, 8 zu geben, allein nur, weil ich Farid sehr viel Respekt für den Inhalt des letzten Songs damit geben möchte, aber ich glaube, mit einer 7 bringt es das ganz gut auf den Punkt, weil ich dann halt auch noch schon noch mit ins Urteil mit reinbringen muss, dass es dann doch eine große Zahl Songs gibt, die mich nicht abholen. Simon.
Ja, also
du machst das große Fazit, deshalb ist es gut so. Und Simon macht für schnell.
Für mich ist es eine Genki-Dama. Auf jeden Fall. Es ist so. Fertig so. Mich hat es überrascht. Ich fand, alles, was ich kritisiert hätte, ist weniger vorgekommen, wie ich gedacht habe. Und alles, worauf ich mich gefreut habe, ist passiert. Und ich habe auch sehr lange zwischen einer 7 und einer 8 geschwankt. Bin aber, glaube ich, bei einer 8. Weil das hat mir einfach Spaß. Es hat genau das getan, was ich wollte. Es gibt, wie gesagt, so ein paar Abzüge für ein paar Sachen, die ich nicht geil finde. Und dazu kommt aber, dass es einfach auch, ich finde es geil produziert. Ich finde hier Judy, ich finde mega krass. Und weiß nicht, wen wir noch alles dabei hatten. Kyrie hat richtig abgeliefert und Young Mesh fand ich auch geil. Die haben geknallt, die Beats. Und deswegen bei mir ist eine 8. Feier ich.
Also ich stehe im Grunde vor einem ähnlichen Dilemma wie ihr. Also das Farid eine vielschichtige Persönlichkeit ist, das habe ich nun durch jahrelange Arbeit und Treffen schon auch, das war schon vorhanden. Nichtsdestotrotz, gerade der letzte Track ist nochmal beeindruckend, weil er einfach all das, was ich so über die Jahre mit ihm oder in ihm erlebt habe, das bringt das einfach so perfekt auf den Punkt. Musikalisch gesehen holt mich das trotzdem, obwohl es super produziert ist und alles, es ist top-notch, es ist state of the art, aber es ist nicht, oft nicht meine Musik. Deswegen war ich eigentlich eher so bei 6 von 10. Aber ich muss zustimmen, der letzte Track, das hast du ja auch gerade gesagt, Nico, dieser letzte Track ist so beeindruckend, dass er doch das nochmal in eine andere Liga reißt. Ich glaube, mit 7 von 10 bin ich gut dabei. Das wird dem Album gerecht.
Und ja. Ich muss an dieser Stelle auch vielleicht noch am Ende, zumindest ist es für mich, aber ich habe das Gefühl, dass ich bei allen raushöre, so ein bisschen klar machen, dass wir hier etwas haben, was wir vielleicht vor 3 Jahren nicht oder 4 Jahren nicht bei einem Farid Bang-Album gehabt hätten, dass wir an einer Stelle noch krasser die Persönlichkeit dahinter von dem, was er musikalisch inhaltlich macht, trennen können, denn bei jedem von euch war es bisher, und das ist ja bei mir auch, so habe ich auch beschrieben, dass das Musikalische manchmal gar nicht so in den Fokus gerückt ist, wenn man sich mit Farid Bang beschäftigt hat, sondern eher dieses Drumherum. Und auf einmal sorgt er dafür, dass man die Person dahinter noch anders wahrnimmt. Und das mag ich sehr gerne. Deswegen freue ich mich über diese Erkenntnisse. Und ich muss auch ehrlich sein, das ist eine sehr, sehr starke Folge Album des Monats geworden, weil sie viel tiefer war, als ich es am Anfang erwartet hätte, wenn wir mit Farid Bang Album reden. Deswegen vielen Dank, Falk, dass du dabei gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dann doch auch recht viel hier. Und du, dein nächster Termin, den du noch hast, der wird schöne Grüße von mir, ne, sich verspäten. Aber danke dafür. Und auch danke, Simon, danke, Kevin, natürlich, dass ihr mit dabei gewesen seid.
Ja, danke euch.
Und die nächste Folge, Album des Monats, kommt schneller, als ihr denkt. Aber jetzt hört euch diese erstmal noch von vorne an. Also, macht's gut, bis bald. Das war Nico Backspin, das war alles Backspin, Falk, Kevin, Simon. Bis bald.